Was hatte Marge Simpson 72 Stunden nach der Geburt ihres ersten Sohnes? Einen Drei-Tage-Bart.
This is Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio, der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie's mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo, herzlich willkommen bei Spectral Radio Nummer 146. Timo, wir nähern uns mit großen Schritten oder inzwischen mit kleinen Schritten, keine Ahnung, der 150. Was sagst du dazu?
Ja.
Danke, das Wetter.
Wow. Das war ein richtig guter Einstieg, Danny.
Geht so.
Oh, ja, ja.
Nee, soll ich einen neuen machen?
Jetzt sind wir schon drin. Sind wir.
Ich kann auch noch mal komplett von vorne.
Aber das wäre schade. Das ist ja auch.
Warum?
Ja, ich finde das Gespräch bis zu dieser Stelle schon von hoher Qualität. Und ich hätte auch einfach vor mir selbst ein schlechtes Gewissen, wenn man das den Leuten vorenthält.
Okay, dann bleiben wir drin. Hi, na, hallo ihr alle. Wie geht's euch so?
Ja.
Uns geht's super, glaube ich. Naja.
Pass mal auf, mir geht's spitze. Naja.
Naja. Da könnte man, glaube ich, auch inzwischen ein Trinkspiel draus machen, wenn man unseren Podcast
Absolut, hört. Aber das ist irgendwie ein scheiß Trinkspiel, weil ich das immer nur einmal sage.
Stimmt, da müsste es andere Stellen geben, wo man Trinkspiele macht. Wahrscheinlich gibt's das auch und wahrscheinlich möchte ich das auch überhaupt nicht wissen. Leute, schreibt es nicht in die Kommentare. Danke.
Ja. Gut, dann lasse ich das. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, diesmal einen eigenen Kommentar zu schreiben, ey.
Ja. Ach, Timo, ich freue mich. Ich hab mich die letzten Tage sehr auf diesen Podcast gefreut.
Ja, ich mich auch. Also wirklich. Ich bin voller Freude und
das ist ein schlechter Lügner, weißt du das eigentlich? Ich mach das demnächst alleine hier.
Nein, mit Vorfreude ist es immer schwierig, weil ich nicht weiß, wie fit ich bin. Ich denke mir dann immer, oh, hoffentlich bin ich nicht todmüde und so, oh, hoffentlich halte ich das durch und stelle dann erst, wenn es soweit ist, fest, ach nee, geht. Funktioniert, läuft bei mir, gell? Und dann bin ich entspannt, aber im Voraus ist es immer schwierig. Also den ganzen Tag über gedacht, schwierig, schreibst den Danny an, fragst ihn, ob wir 3 Stunden später loslegen können, um 23 Uhr, ja, weil dann hast du noch Zeit gehabt, dein Mittagsschläfchen zu tätigen.
Und ich bin dann auch immer so frisch in den späteren Abendstunden.
Ja, aber ich, das ist ja eben die
ja, das ist ja schön.
Das ist ja vielleicht die Ironie der Sache.
Vielleicht sollten wir den Podcast in Zukunft skripten und getrennt aufnehmen zu verschiedenen Zeitpunkten.
Total. Ich finde das gut. Ich bin voll dabei, ernsthaft. Ich bin hundertprozentig dabei. Ja.
Ich meine, mal ganz im Ernst, wir sind jetzt bei Folge 146 und es hat bisher noch keiner gemerkt, dass der Podcast gescriptet ist. Also von daher können wir das gut machen.
Total, absolut. Ich bin da dabei.
Cool. Dann machen wir das so.
Oh ja. Gott, ey. Jetzt traue ich mich nicht, Danny, ich traue mich nicht mehr, meinen Bonbon zu lutschen, weil du dich über meine Bonbon-Lutschgeräusche beschwert hast.
Du, das hören die Leute ja nicht. Ich bin ja dabei, ich hänge im Satz, ich schneide das ja mal.
Aber
weg.
das wäre doch irgendwie auch was Praktisches und würde dich entlasten, wenn man einfach sagt, immer wenn man Timo einen Bonbon lutschen hört, wird einer getrunken, ja? Das ist doch ein geiles Trinkspiel. Und dann brauchst du gar nichts mehr machen und alle sind zufrieden.
Ja, vielleicht sollten wir in Zukunft auch das einfach 1:1 so veröffentlichen, wie wir es aufgenommen haben, mit den rassistischen Witzen vorab.
Ich mache keine rassistischen Witze. Das weiß ich nicht. Von was du da? Nein. Nein. Ja, ja. Absolut nicht, nein. Ich weiß nicht weiter.
Du machst es gerade nicht besser.
Du machst der Situation raus.
Ja, Mensch, wir haben ganz, ganz viel vor heute.
Das stimmt. Das stimmt.
Wir haben so ein paar News. Wir haben ein paar kleinere Sachen, die nicht rechtzeitig genug für den letzten Podcast veröffentlicht worden sind. Und zwar Details zum Legacy-Sequel und so. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Es ist nicht viel, aber schon mal ein paar, wie ich finde, interessante Punkte. Mhm. Und ein bisschen was zu Spirits Unleashed haben wir nachher noch. Das ist ja ein Spiel, auf das wir uns beide ja sehr freuen, habe ich gehört. Ne?
Ja, im Gegensatz zum Legacy-Sequel, das wird richtig scheiße. Denn ich weiß, wollte ich dich ein bisschen triggern. So ein
ja,
Späßchen.
Da stehe ich drüber.
Da stehst du drüber, das ist gut.
Da stehe ich drüber. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Weißt du, nicht jeder weiß, gute Dinge zu schätzen, ja.
Du kannst ja auch meine Tonspur nehmen und du schneidest halt einfach komplett neue Sätze zusammen.
Das würde ich machen, wenn das nicht so viel Aufwand wäre.
Das finde ich mal ganz lustig. Ja.
Ja. Und der große Punkt für heute, der ein bisschen mehr Raum einnehmen wird, ihr habt es ja auf dem Cover gelesen und im Podcast-Titel, ne? Aber es gab jetzt ein YouTube-Video von Max Landis, der seinen ja fast schon uralt Pitch für einen dritten Ghostbusters-Film von 2014 sehr ausführlich auserzählt hat. Und da wollen wir doch heute mal ein bisschen ins Detail gehen, wie wir das so finden würden, ja, oder wie wir das so gefunden hätten.
Die Frage ist halt, haben wir im Vorfeld genug gekokst, um mit dieser Mentalität mitzuhalten?
Ich glaube nicht. Meine Koks-Erfahrungen beschränken sich auch auf nur einmal und das schon sehr lange
Alter,
her.
Alter, was erzählst du hier im Podcast?
Das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, zwar nicht in diesem, aber so.
Leute.
Die Kapitol-internen Hörer, die werden jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben.
Ich bin schockiert, ey.
Ach bitte, es war einmal.
Unglaublich.
Also wer frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein, aber bitte nicht auf mich.
Ja, ich habe keine Steine.
Das ist echt so ein Heuchler.
Ich hab keine Steine. Ich bin koffeinabhängig, das gebe ich zu. Immer wenn mich Ärzte fragen, ja, so, nehmen Sie Drogen, Aufputschmittel, Alkohol? Dann sage ich immer,
ja.
Koffein. Und das Lustige ist, wenn du dann mit Koffein antwortest, dann siehst du tatsächlich, wer dein Gegenüber ist. Ist das ein witziger Mensch? Ist das ein Mensch, der dir jetzt vorwirft, die Situation nicht ernst zu nehmen? Ist das ein Mensch, der wertschätzt, dass du die Situation auflockerst, weil er oft Patienten hat, die sehr verkrampft sind und weinen und schreien? Ja? Manche gucken einen an und denken dann, hat er das jetzt ernst gemeint? Andere lachen herzlich.
Und die anderen sagen,
Das Koffein? Das ist gar keine Droge. Falsch.
Koffein?
Falsch. Koffein ist eine Droge, Freunde. Und ich kann stolz behaupten, ja, ich bin kaffeeabhängig. Und ihr müsst jetzt alle sagen, hallo Timo. So Selbsthilfegruppe. Hi, mein Name ist Timo und ich bin Ghostbusters abhängig.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Du musst jetzt sagen, hallo Timo.
Nee, komm, also ich will das hier nicht supporten, ne? Also.
Was Selbsthilfegruppen willst du nicht supporten?
Ja, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar, wenn man sich eingesteht, dass man ein Problem hat, das ist nicht männlich. Ja.
Ach so.
Also man muss schon wirklich, also das ist. Ganz im Ernst, ein richtiger Mann, ja, der weint nicht, ja, der hat keine Gefühle.
Ja.
Also er kann sie schon haben, aber er darf sie nicht zeigen, ist ganz wichtig.
Ja, gut, das.
Und man darf nicht zum Arzt gehen und sich nicht eingestehen, dass man ein Problem hat, ist ganz wichtig.
Ich kann hart relaten, Mann. Du weißt, ich küsse heiß, du weißt, ich brenne gleich, du weißt, dass ich immer alles erreiche.
Ich bin ein Mann. Hey,
ich bin ein Mann.
Oh ja.
Denk daran, ich bin ein Mann.
Ja, man merkt gar nicht, dass wir schon 0,5 Promille haben. Ist das viel? Keine Ahnung.
0,5? Ey, unter 0,75 fange ich überhaupt nicht an hier mit Podcast.
Da sieht man mal, dass ich mich in Sachen Trinken gar nicht groß auskenne. Nach zwei Bier bin ich schon platt. Also.
Ja, das ist doch gut. Also, Ist auch ein gutes Zeichen.
Ja, weiß ich nicht.
Ich war heute an einem, bei euch ist ja kein Feiertag, bei uns ist ein Feiertag. Ne?
Richtig.
Heute an einem wunderschönen, ist gelogen, der Tag war gar nicht schön, an einem Feiertag draußen in einem Eiscafé gesessen und am Nachbartisch, und wir haben heute, keine Ahnung, 35 Grad in der Sonne oder so. Es ist gerade richtig, richtig warm wieder. Und da haben die sich halt einfach mal so eine Maß Bier gegönnt. Also nicht eine Maß, weil wir sind ja nicht in Bayern, aber schon so ein großes Bier einfach mal so in der Sonne. Ich muss sagen, wenn ich mir so um 13, 14 Uhr in der prallen Sonne ein Bier gönne, wird bei mich erstmal weggeballert.
Ja.
Ernsthaft. Das.
Also ich brauche da noch nicht mal ein Bier zu. Ich brauche nur in der Sonne sitzen. Ja. Das ist kein Witz. Ich habe gestern ein bisschen Unkraut entfernt, ja. Also bei uns neben dem Haus ist ja so eine Gasse. Die kennst du ja, du warst ja schon bei uns. Und es war mal wieder Zeit, das Unkraut zu entfernen. Das Blöde ist, wir hatten mal ein Gerät früher, inzwischen nicht mehr. Ich habe jetzt ein neues bestellt, aber das ist halt noch nicht da und ich musste das per Hand machen. Habe das mit so einer Drahtbürste dann gemacht und so und mit den Fingern. Das ist ätzend. In der Sonne, in der Hitze, ich habe nach der Hälfte aufgegeben, weil mir einfach mega schwindelig geworden ist und ich richtig Kopfschmerzen gekriegt habe. Also Sommer, Sonne und ich, das geht gar nicht zusammen. Das ist richtig ätzend.
Das ist bedauerlich.
So.
Es ist bedauerlich, das tut mir leid. Ich müsste allerdings an der Stelle sagen, dass ich den Begriff Unkraut diskriminierend finde.
Ja, ich auch.
Das ist nicht in Ordnung.
Ja,
nur weil das wildwachsendes Kraut ist, dann Unkraut, das...
Das ist wirklich ein sehr, sehr schlecht gewählter Begriff. Ja, ich bin da auch kein Fan von. Das Blöde ist, wir müssen es halt machen, weil es von der Gemeinde so vorgegeben.
Das Unkraut zu nennen, oder was?
Nee, aber das zu entfernen. Weil
ja, du kannst das doch anders nennen.
Weil ich würde es ja sprießen lassen.
Das ist mal ein Statement, weißt du? Danny kommt ja aus den 80ern.
So,
ne?
So wie die Haare auf meinem Kopf.
Ja. Ja, alter Rastermann hier.
Ja, die Leute, die sehen es ja nicht, aber ich habe schon sehr lange Haare. Also ich habe sie vorhin wieder auf 0,5 Millimeter runtergeschnitten.
Jetzt sind wir bei der Wahrheit. Ja.
Ja, dieser Mann hat keine Haare.
Ich habe lange Haare, oh.
Ja, bei dir mache ich mir langsam Sorgen, dass da ein Vogel demnächst drauf nistet.
Ja, die kommen aber dann morgen ab. Ja, ich habe schon einen Termin bei meiner Friseurin. Eigentlich kann ich sagen Friseuse, weil es Hanna.
Grüße. Ach so, die hört das ja nicht.
Ja. Und ja. Grüße, gell? Kriegst du eine Portion Pommes auf der Kirmes dafür im
Gegenzug. Kirmes bei uns heißt das Rummel.
Ja, bei uns auch. Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Ich bin mit allen Begriffen aufgewachsen. Weil meine Mutter aus NRW kommt und ich aber hier in Hessen wohne und irgendwie kenne ich Kirmes, Kerb, Rummel. Also ich glaube, Kerb ist der hessische Begriff.
Das hat aber nichts mit Kerbholz zu tun, oder? Oder doch?
Kerbholz, nein. Das ist wieder was ganz anderes.
Ja, was weiß ich denn? Weißt du, ich komme ja aus dem engsten Raum Hannover, sage ich mal, ja. Das ist, wir sprechen hier richtig, richtig Hochdeutsch, ja.
Das ist ja total langweilig.
Ist es auch.
Ihr kriegt überhaupt keine eigenen Asterix-Hefte, oder?
Wir kriegen überhaupt keine Eier.
Ihr kriegt gar keine Asterix. Habt ihr Asterix-Mundart-Hefte? Nee, oder?
Ja, wie denn?
Ja eben, das ist ja total lahm.
Ja, doch, die normalen halt, ne? Die normalen auf Deutsch.
Boring. Finde ich nicht okay. Übrigens an der Stelle auch wieder, um so ein bisschen die Kurve zu kriegen, auch noch wieder ein Appell an sämtliche Comic-Verleger. Ich will Ghostbusters Mundart-Comics. Bitte bringt das.
Das wäre geil.
Ja.
Eine Protonenpäckchen ist aber abgefackelt. Ja, nö.
Ja.
Ja, genau. So muss das sein. Ich finde schön, dass wir eine Viertelstunde geredet haben, nur über belangloses Zeug, ja, und die Leute wieder reihenweise abgeschaltet haben, weil sie sagen, ich wollte doch hier einen Ghostbusters-Podcast hören. Ja, das Schöne ist ja, ihr habt ja die Wahl, ihr könnt ja auch noch die anderen deutschen Ghostbusters-Podcasts, ach so, gibt ja keine, Entschuldigung. Sorry.
Da fällt mir ein, ich habe noch Brötchen im Ofen.
Ja, was ist denn los, Podcast Deutschland? Wo sind die Ghostbusters Podcasts? Was ist denn da los, sag mal? Weißt du, wir quälen uns hier seit Jahren einen ab. Eigentlich haben wir gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, ja? Aber wir müssen es halt machen, weil sonst macht's ja keiner.
Sonst macht's ja keiner. Es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Was habe ich alles für Formate kommen und gehen sehen in all den Jahren, in denen wir hier schon Spectral Radio machen? Aber wirklich, René, ich glaube, wir müssen uns echt nicht entschuldigen für persönliche Gespräche, wenn man die Leute persönlich so ein bisschen irgendwie an den Stammtisch mitnimmt. Nur weil einer sich mal beschwert hat, das ist, ja, die anderen 1000 ZuhörerInnen sind ja, die anderen 1000 Ohren, das ist immer so schön. Ja. Warum nutze ich das so wenig?
Ich wette, ja, der eine, der sich beschwert hat, der hört uns weiterhin.
Ja, liebe Grüße, ey.
Ich höre auch immer Podcasts, über die ich mich regelmäßig beschwere. Finde ich geil. Aber das ist auch so ein bisschen deutsch, oder?
Total. Ich glaube, da muss man auch selbst ein bisschen nachsichtig sein, weil ja, wir sind auch deutsch. Also wir müssen noch Verständnis mit unserer Kultur haben. Das ist einfach unser Ding, aufregen, meckern. Ja, wenn sich so die Frage stellt, für was entscheide ich mich? Bringe ich jetzt so ein bisschen positive Vibes mit rein oder meckere ich lieber? Dann ist halt gemeckert.
Ey, mal ganz im Ernst, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster. Ich trage gerade mein Rant-a-Movie-Shirt.
Siehste? Mecker-a-Movie.
Mecker-a-Movie, ja, ja.
Mecker, ja.
Übrigens, guter Podcast.
Der ist Werbung mega.
Ende.
Der
Werbung ist, Ende. Ach komm, hör auf, du hast jetzt von gar nicht gehört.
Richtig geil. Der ist ohne Scheiß. Der ist richtig gut, Leute. Du hast
die letzten Folgen noch nicht mal gehört. Hör auf zu heucheln, ey.
Leute, ich habe genug Folgen gehört. Ich habe alle Folgen gehört, in denen es um Filme ging, die mich persönlich angesprochen haben. Ja? Und ich kann euch sagen, das ist ein richtig guter Podcast. Was auch ein richtig guter Podcast ist, ist Kapitol intern. Ich wusste nicht, wie die Firma heißt, von
jetzt machst,
wo die da
jetzt
schaffen.
Jetzt machst du es aber echt irgendwie unangenehmer, als es gestartet ist, ja. Der Podcast ist richtig scheiße. Also die beiden Hackfressen, die das moderieren, ist richtig widerlich.
Grüße,
Daniel.
Ey, ein bisschen Werbung muss sein, ohne Mist. Ey, ich höre mir andere Podcasts an, da ist immer Werbung mit drin, weißt du?
Immer.
Das, ja, keine Ahnung. Ich finde es so absurd, wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos angucke, da wird über irgendwelche aktuellen Folgen von Serien, die ich gerade sehe, gesprochen und dann steht da einer und sagt, ja, als erstes möchte ich mich bei Wilkinson bedanken, weil die haben diesen neuen Herrenrasierer rausgebracht und da geht's erstmal 5 Minuten um diesen Herrenrasierer. Ernsthaft. Also da finde ich das viel besser, dass wir hier so ein bisschen persönlich das irgendwie halten, ha? Übrigens, wenn ihr mich in Bonbon lutschen hört, ja, das ist das Ricola Kräuter Original. Unbezahlte Werbung. Wir kriegen kein Geld. Schweizer Kräuter.
Ich finde das aber schön, dass du jetzt schon an mich denkst beim Schneiden, weil du erwähnst das ja jetzt immer wieder, damit ich das auch nicht vergesse, damit ich die ganze Zeit wach bleibe, weil ich schlafe ja in der Regel ein und werde dann irgendwann unaufmerksam beim Schneiden. Das weiß man ja. Und ich finde das gut, dass du mich da jetzt stetig dran erinnerst. Danke.
Ich habe das nicht verstanden. Du schläfst beim Schneiden ein.
Ja, immer, weil ich uns beide super langweilig finde.
Dann machen wir dich doch mal wach, oder?
Achso, ich dachte, du holst jetzt so eine Trompete raus und fängst jetzt erstmal an, so einen Marsch zu blasen.
Nein, 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 nein. Also, nee. Also, ich blas keine Märsche.
Cool.
Kein Dream Ghost oder so.
Was?
Dream Ghost? Dream
Ghost. Wo wir gerade bei Dream Ghost sind, hat ja was mit Ghostbusters zu tun.
Total.
Wollen wir ein bisschen über Ghostbusters reden?
Lass uns über Ghostbusters reden. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass wir das Thema dieses Mal umschiffen können. Nein, ich habe mich gerade so wohl gefühlt bei der Diskussion um Hustenbonbons und Herrenrasierer und so. Und ich dachte, ja, das führt uns einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Aber ich sehe schon, das wird wieder nix.
Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich sehe Parallelen zu Kapitol intern, wo wir, der Daniel und ich, bei der letzten Folge Feedback bekommen haben von jemandem, der geschrieben hat, ja, das ist ja ganz schön, der Podcast, aber ihr habt vergessen, über das Thema Stromberg zu reden.
Oh, total gut.
Welche
Folge ist das? Die will ich auch hören.
Fand ich ein bisschen witzig.
Und letzte, war das so? War da ein wahrer Kern drin?
also wir schweifen oft ab, sagen wir es mal so.
Okay. Finde ich total gut. Grüße gehen raus an Daniel.
Daniel, Grüße, Herzchen hier.
Ja, so, mega also, Herzchen.
Du siehst, warum mache ich das in die Kamera? Das sieht er aber gar nicht.
Mega krasse Herzchen, wirklich. Und ich meine halt wirklich diese schönen Herzchen, die alle malen. Also nicht diese ekligen Pumpdinger, die wir alle in uns tragen, weil die sehen ja nicht so schön aus. Also diese schönen Herzchen, die.
Leute, da sind wir wieder. Das ist der fünfte Versuch, wieder einzusteigen in die Sendung. Wir hatten gerade technische Probleme, deswegen war hier ein kleiner Schnitt. Aber jetzt sind wir wieder da. So, und jetzt können wir auch endlich mal ins Thema einsteigen, was wir eigentlich in diesem Podcast reden wollen, jetzt nachdem eh alle abgeschaltet haben. So, wollen wir mit Spirits Unleashed loslegen?
Ja.
Das hat mir zu lang gedauert.
Kannst ja schneiden.
Boah, ey, krieg ich ja echt die Krise heute. Mann, Mann, Mann. So, Spirits Unleashed, ein Spiel, auf das wir uns ja sehr freuen. Wir erinnern uns, das kommende Online-Multiplayer-Game von dem kleinen Entwicklerstudio Illphonic, das bisher sehr, sehr vielversprechend aussieht und auf das wir ja alle mega Bock haben. Da kommen in sehr regelmäßigen Abständen mal wieder neue Informationen raus.
Meine Fresse. Informationen zu raus.
Ich hab nichts getrunken heute, außer einen Kaffee und ein bisschen Wasser. Also ich bitte euch, das zu entschuldigen. So. Und es gibt ein paar neue Details. Und zwar die Kategorien der Geister zum Beispiel sind revealed worden. Mit einem Video, mit einem Showcase. Wir erinnern uns, Winky ist ja schon revealed worden, der Geist. Das ist der mit den vielen Augen. Da hatten wir, glaube ich, auch im Podcast schon drüber gesprochen. Wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und genau, jetzt gibt es die Ghost Types. Es gibt den Ektoplast, ja, das ist Winky. den Begriff, den du vorhin gesagt hast, den lasse ich jetzt weg, ja. Wen gab es noch? Ektoplast war einer. Das muss ich gerade überlegen, wer war denn andere? Der Ektotorpedo.
Der Ektotorpedo.
Finde ich auch ein bisschen weird. Den Globthrow. Der sieht ein bisschen aus wie ein Gehirn. Ich weiß nicht warum. Den Noxious Belch. Das ist also Slimer. Und den Slimenado. Den fand ich auch spannend. Der so herumwirbelt. Aber das sieht ja mehr nach so einer Geisterattacke aus irgendwie, ne? Als so ein Ghost-Type irgendwie. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, also es gibt da mehrere Kategorien an Geistern.
Ja.
Was sagst du dazu?
Also solange ich sag mal so, solange ich draufschießen kann, bin ich dabei.
Ja, cool.
Ich mag diese Vorgehensweise, dass man immer so kleine Häppchen rausgibt, weil das sind immer so kleine Reminder. Ach übrigens, Spiel kommt bald raus, weißt du noch, gell? Spiel kommt raus. Das finde ich eigentlich cooler als die Inhalte selbst. Also ja, ich mag den Ektoplast. Also ich bin großer Fan vom Ektoplast.
Ja, der ist super.
Ja.
Ich finde, ich mag generell das Geisterdesign in dem Spiel irgendwie, weil das weckt bei mir so ein bisschen Erinnerungen an die Real Ghostbusters Cartoons und hat auch manchmal so ein bisschen Extreme Ghostbusters Vibe, also gerade halt der Ektoplast, also Winky, der erinnert mich schon so ein bisschen an Extreme Ghostbusters Tage. Also ich mag das, auch so dieses ein bisschen bunter getrimmte, das hat ja wieder so ein bisschen den Reboot-Look, finde ich, so vom Farbenspiel her, und das mochte ich auch schon.
Ich finde, die haben alle so ein bisschen was von Beilagengeistern bei Actionfiguren.
Ja, stimmt.
Also quer durch die Serie, gerade bei den letzten, den Fright Features, das ist irgendwie so in dem Stil alles gehalten. Ich finde das sehr schön. Ja. Und den Winky will ich als Figur haben, Freunde. Als highly detailed Statue für 450 Euro, bitte.
Okay.
Will ich einen Winky haben?
Ich gebe mich mit der Plasma-Series-Variante zufrieden. Also die Spirits Unleashed-Figuren, die ja bestimmt kommen werden.
Ja, natürlich. Die Hasbro wird von jedem selbst kreierten Charakter eine Figur rausgeben.
Naja.
Limitiert auf zwei Stück.
Naja, wir hatten ja noch nicht drüber berichtet. fällt mir gerade ein, aber es wird ja wohl demnächst die Möglichkeit geben, sich eine eigene Hasbro-Ghostbusters-Figur kreieren zu können.
Online. Das stimmt.
Das ist
stimmt.
Ja geleakt worden zumindest.
Ja, da können wir mal drüber reden. Ich habe noch keinen Artikel rausgegeben, weil das irgendwie offiziell noch nicht von Hasbro gesagt wurde.
Ja, es ist halt durchgesickert. Also es gab ja Footage von Hasbro. Das war ja offiziell von Hasbro, aber die haben es halt nicht veröffentlicht, sondern das ist halt durchgesickert. Mhm. Also die planen da anscheinend was in der Richtung und das ist schon cool.
Ja, es ist nicht ganz klar, wie es technisch umgesetzt wird. Also wahrscheinlich irgendwie per App und dann musst du dich abfotografieren.
Ja.
Und bestimmten Regeln folgen und dann kannst du eine Figur bestellen mit deinem Kopf.
Finde ich eine coole Idee so und weiß nicht, ob ich das von mir zwingend machen würde, weil ich möchte mich selber nicht gern ins Regal stellen. Finde ich doof. Ich mag es ja schon nicht, mich im Spiegel zu sehen. Warum soll ich denn eine Actionfigur haben von mir? Aber ich find's eine witzige Idee.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Figur von mir haben wollte, aber ich bekäme dann ja auch wieder diese Taucherbrille wahrscheinlich, wo dann die Haut so übergeht in die Brille an der Seite.
Ja, stimmt.
Aber dann hätte ich gerne so eine Brille wie bei der ersten Wave damals. Das habe ich nämlich, fand ich bei Egon schön gelöst, als die Seiten noch nicht bemalt waren.
Ja, ich verstehe es auch wirklich nicht, warum sie das bei den späteren Waves dann doch bemalt haben. Es sieht halt echt doof aus.
Ja.
Schlechte Entscheidung.
In der Tat. Aber ich bin gespannt. Ich bin sicher, der eine oder andere, vielleicht auch Leute, die ich kenne, werden das dann machen. Und da bin ich gespannt auf die Figuren-Varianten. Ich muss dir aber sagen, dass man bei diesen geleakten Bildern, da war glaube ich eine Person. Und das sah irgendwie nicht so geil aus, wie das, was man sonst von Hasbro kennt.
Ja, das ist... Ich bin mal gespannt, also wie ausgereift das Ganze sein wird. Mal gucken.
Reden wir drüber, wenn es nochmal offiziell angekündigt wird.
Genau, wie gesagt, noch ist es ja also von Hasbro selber, die haben es halt noch nicht angekündigt, sondern das ist halt wirklich nur durchgesickert bisher.
Ja.
Zu Spirits Unleashed haben wir noch eine Sache, die eigentlich schon so ziemlich bekannt ist, aber glaube ich noch so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist, aber die jetzt nochmal offiziell von Illphonic bestätigt worden ist, nämlich, dass man seinen eigenen Charakter im Spiel erstellen kann.
Ja.
Und das finde ich ein mega geiles Feature, weil das auch ein Feature ist, was ich mir eigentlich bei dem Videogame von 2009 immer gewünscht habe, dass mir da ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, hatte seine Gründe, warum sie es nicht gemacht haben, aber hier finde ich super passend und finde ich cool. Also da spüre ich auch einen großen Wiederspielwert dann, wenn ich da verschiedene Figuren vielleicht auch irgendwie bauen kann und so. Das ist schon geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Es wird halt die Frage, ist noch nicht genau kommuniziert worden, wie sehr man das customizen kann. Ob man da jetzt irgendwie, was weiß ich, 3 verschiedene Köpfe hat oder 15 verschiedene Köpfe oder wie auch immer.
Ich glaube, dass das schon ein paar mehr Optionen geben wird. Also die Aussage von Jared Gerritsen, der ist verantwortlich für das Design des kommenden Multiplayer-Shooters Ghostbusters Spirits Unleashed. Der verspricht nämlich maximale Freiheiten, damit schaffen wir eigene Spielfiguren für das Game. Und wenn ihr diesen Text und noch weitere lesen wollt, dann schaut doch mal auf ghostbusters-deutschland.de vorbei.
Ey, der liest nur ab, ja, das ist knallhart.
Ja, ich weiß, ich bin eine Lesehure. Und ich find's halt schön, er hat ja gesagt, dass sie den Leuten keine Helden vorwerfen wollen, so vorgefertigte, so hier, ne, das sind jetzt die Figuren, deal with it, sondern man soll sich ja quasi selber beziehungsweise eigene Figuren erstellen und das finde ich toll, weil das genau wieder dieser Ghostbuster Spirit Unleashed ist, dass man halt, ne, also man kann sich selbst im Spiel irgendwie so mit einbringen. Ich finde das cool. Also da war ich sehr angetan, als ich das so gelesen habe. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
Ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die ich dann nicht. Mal schauen, für was ich mich entscheiden. Mal sehen, was ich dann sein werde. Mit dieser maximalen Freiheit. Die Frage ist, kann man auch die Geisterfiguren customizen zu einem bestimmten Grad oder nicht? Das wird jetzt noch gar nicht besprochen.
Das, Das guter Punkt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht drüber und ist tatsächlich auch bisher noch nicht thematisiert worden. Fände ich aber auch spannend.
Ja, dass man zumindest irgendwie sich die, zum Beispiel die Farben aussuchen könnte. Also dieser Winky-Kollege, der sehe zum Beispiel auch in Blau cool aus, denke ich.
Ja, also ich weiß halt nicht, ob jetzt diese die Namen, also das sind ja schon eigene Charaktere, die Geister, Winky und Slimer und so weiter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Geister sind, denen man dann diesem Story-Modus begegnet und die dementsprechend drin sind und ob es nicht dann zusätzlich die Option gibt, sich auch eigene Geister zu erstellen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen, ja, fände ich nicht schlimm, wenn das fehlen würde, aber wäre schon ein cooles Feature.
Ja, das wäre cool. Ich bin gespannt. Ach, da kriege ich ja auf jeden Fall hier eine dunkle Uniform, eine Ghostbusters 2 Uniform. Ja, die gibt es ja, das hat man schon auf Bildern gesehen.
Und was auch gesagt wurde, ich weiß gar nicht, ob das in deinem Artikel mit drin stand, das ist, glaube ich, so ein Nebensatz gefallen, irgendwie, dass man auch das Equipment entsprechend customizen kann.
Ah, da nehme ich, was auf dem Tisch liegt. Aber das hat man ja auch schon im Trailer gesehen, dass es da verschiedene Strahler gab und so, auch mit so Aufsätzen, die so stilistisch auch so an das alte Videospiel erinnert haben, mitunter. Mhm. Also mich zumindest.
Ja, also ich find's super cool. Also vor allen Dingen, ich fand's so spannend, als das angekündigt worden ist, dass halt Illphonic ein Ghostbusters-Videogame macht, war ja das Gejammer sehr groß, weil viele gesagt haben, ja, aber das Freitag der 13. Spiel, das war ja auch so doof und das Alien-Spiel, oder nee, Quatsch, Predator war es, ne?
Ja.
Das wäre ja auch schon nicht so gut gewesen, kann ich nicht beurteilen. Und dementsprechend war ja die Begeisterung da nicht so groß. Aber ich finde, man merkt, dass sie ganz viel Liebe zum Detail da auch mit einbringen in das Spiel. Und jetzt schon, bevor das Spiel draußen ist, habe ich halt wirklich das Gefühl, dass da Leute am Werk sind, die halt wirklich auch Bock auf dieses Projekt haben und sich auch mit der Materie auseinandergesetzt haben und auch wirklich diesen Ghostbuster-Spirit unleashed mit einfangen. Und insofern mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass das Spiel Spaß machen wird und dass es cool wird.
Ja, denke ich auch. Aber ich bin gespannt auf die kleinen weiteren Bonbons, die da sicher noch kommen werden.
Mit Sicherheit, ja.
Mal schauen. Leider immer noch kein konkretes Datum, nur irgendwann dieses Jahr.
Also man kann es zumindest im Epic Game Store, glaube ich, kann man das zumindest schon sich auf seine Wishlist setzen. Das, glaube ich, ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass der Release dieses Jahr schon mal gesetzt ist. Also es soll ja, glaube ich, im vierten Quartal hieß es ja rauskommen. Also ich würde schätzen, November, Dezember haben wir das Spiel bestimmt. Wage ich jetzt mal so die Prognose.
Ja, mal schauen. Ich bin gespannt.
Ja. Gut, dann haben wir ja im letzten Podcast schon drüber berichtet. Beim Ghostbusters Day wurden ja viele neue Projekte revealed und wir hatten ja nicht so viele Details, mit denen wir irgendwie agieren konnten. Deswegen haben wir da viel um den heißen Brei herum geredet. Jetzt gibt's so ein paar mehr kleinere Details, die jetzt auch nicht wirklich essentiell viel verraten, aber zumindest schon mal ein bisschen eine Richtung vorgeben. Willst du einsteigen?
Oder ja, also kann ja mal sagen, dass für die Live-Action-Fortsetzung auf jeden Fall Ernie Hudson gesetzt ist. Also das konnte man natürlich annehmen, ja, das war ja klar. Ich wollte sagen, Jason Reitman hat in einem Interview tatsächlich auch gesagt, mit dem Hollywood Reporter hat er gesagt, dass Winston eine große Rolle, eine wichtige Rolle spielen wird für die Ghostbusters-Unternehmung. Und halt auch seine eigene Firma wird eine große Rolle spielen. Das ist ja alles schon angeteasert worden durch das Ende des letzten Films und so. Das
genau,
ja. Konnten wir uns alle denken. Und das ist ja auch wieder was anscheinend auch in Spirits Unleashed eine Rolle spielt, also.
Ja, spannenderweise, Illphonic, also die Entwickler haben ja gesagt, dass sie das Spiel ja irgendwie vor dem Film quasi schon angefangen haben zu entwickeln und dementsprechend das nicht beabsichtigt gewesen wäre und sie auch nicht wussten, dass es in Legacy in die Richtung geht. Weiß ich nicht. Wäre schon ein sehr krasser Zufall, dass das ausgerechnet genau so irgendwie so diesen, also dass der Ausgangspunkt genau der gleiche ist wie halt der Schluss von Legacy, weiß ich nicht.
Weiß jetzt nicht, ob das auf eurem eigenen Mist gewachsen ist. Also ich und Max Landis, wir sind da ganz vorsichtig. Ja, aber da kommen wir später dazu.
Nee, aber finde ich cool und auch hier, ich finde es schön, dass Winston anscheinend jetzt wirklich eine Schlüsselfigur wird in der Filmreihe, im Franchise, weil das ist ein bisschen der Payoff, den sich Ernie Hudson ja auch verdient hat, ehrlich gesagt, nachdem er ja früher an den Sets so ein bisschen geschröpft worden ist.
Absolut. Ich hoffe, dass sie mit dem noch richtig das machen können, denn ich drücke mich jetzt mal ganz vorsichtig aus, aber der Mann ist 76 Jahre alt, ja?
Ja, wird nicht jünger.
Man wird nicht jünger. Okay, es sieht keinen Tag älter aus als 29, machen wir uns nichts vor.
Ohne Steuer, er sieht wahrlich nicht so alt aus, wie er ist. Also.
Für sein Alter sieht er richtig, richtig gut aus. Also da können wir alle glücklich sein, wenn wir so jung aussehen wie er, mit 76. Aber ich hoffe halt schon, dass sie jetzt wo das anrollt, aus dieser Winston-Geschichte noch richtig was machen können.
Ja.
Dass der dann auch eine Weile dabei ist und so seinen Payoff bekommt. Nachdem er immer so das dritte Rad am Wagen war.
Mhm. Also, es wurde kein Wort drüber verloren, ob Dan Aykroyd halt nochmal dabei ist, aber ich gehe mal fest davon aus, Dan immer dabei ist und ich glaube, Gil und Jason allein schon aus Respekt und Zuneigung ihn wahrscheinlich reinschreiben werden. So, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dan einfach nicht dabei ist.
Ey, der ist gesetzter. Dan Aykroyd, wir reden über den Typ, der neulich gesagt hat, wir könnten alle sterben im nächsten Teil. Nein, 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 nein. Benutzt uns einfach für jeden Film, bis wir auf natürliche Weise sterben.
Ja.
Denn er ist sowas von gesetzt. Mit dem können wir rechnen. Ja, die anderen, nein, aber ist ja nur noch ein anderer über.
Ja, das ist ja auch spannend. Das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, Bill, das war super schön, dass er jetzt im letzten Film nochmal dabei war, aber braucht's auch nicht zwingend. Und das sehe ich genauso. Ich glaube, Bill muss jetzt nicht zwingend nochmal mit dabei sein. Also wenn das sinnvoll geschrieben ist, ja, da irgendwie reinpasst, ja, von mir aus, aber ich weiß halt nicht, ob Bill das nochmal machen würde. So.
Ey, keine Ahnung. Der hat seine Schuldigkeit getan.
Ich glaube auch.
Der hat seinen Fluch abgeschüttelt, der ihm jahrelang in jedem Interview irgendwie anhing.
Ja.
Und jetzt ist er fertig. Lass ihn fertig sein. Lass ihn seine kleinen Indie-Filme machen.
Ja, ich find's auch okay. Also, keine Ahnung, er ist jetzt auch in Legacy ist er jetzt auch nicht so geil gewesen. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, so, boah, Alter, Bill Murray, schauspielerisch on point, ja.
Schauspielerisch on point.
Ja, weiß ich nicht. Also, ja, das war halt Peter Venkman, aber also, gut, mehr Raum haben die Figuren ja auch nicht gehabt, muss man auch fairerweise sagen. Aber es war jetzt halt auch nicht so, dass man gesagt hat, so, boah, er war schon geil, der hat schon geliefert. So, ne?
So, der Moment, wo Dan Aykroyd Gosa stellt mit der Variation seines Spruches da. Gosa, der Gosa, ja. Und Bill Murray, du siehst nur so einen Moment von Bill Murray, wie er so die Augen rollt und so zur Seite. Und ich so, yeah, Bill Murray, I see what you did there. Peter Venkman. Okay, mehr brauche ich nicht. Geil. Bill Murray war da und der hat die Augen gerollt, als Aykroyd gesprochen hat.
Mega, mega. Voll der Venkman-Moment.
Voll der Venkman-Moment. Total Bill Murray. Geil.
Nee, ach, keine Ahnung, wie gesagt, ich find's okay, wenn der jetzt nicht dabei ist, also Bill Murray braucht's jetzt nicht zwingend. So. Also Ernie Hudson finde ich da wirklich als Schlüsselfigur eine sehr, sehr gute Wahl, gerade weil er ja eben auch wirklich das Franchise auch immer, also die Fahne über Jahrzehnte hochgehalten hat, so wie Dan eben auch, ja. Und das eigentlich, finde ich, inzwischen die wichtigsten Figuren sind, so.
Jetzt wird's natürlich auch interessant, das war jetzt für den letzten Film nicht nötig, jetzt begeben wir uns wieder in den Bereich, den ich eigentlich meiden wollte, Spekulation.
Ja, komm, weißt du, ganz ernst, wir können dem doch freien Lauf lassen.
Jetzt pass auf, jetzt für den letzten Film war es nicht interessant, aber oder nicht wichtig, aber jetzt müssen wir natürlich auch dann erfahren, was der für ein Unternehmen hat, mit was der reich geworden ist. Und ich bin einfach dafür, ich finde, der, keine Ahnung, wenn er irgendwie so Pornoproduzent geworden ist. Oder wir erinnern uns, Ernie Hudson am Ende von dem Reboot, da hatte er ein Bestattungsunternehmen gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube, im Film sagt sie es nicht, Patty, aber irgendwo, entweder im Drehbuch oder im Buch oder so, da sagt sie, ja, mein Onkel war früher ein Pimp. Und deswegen ist das Dach schön rot oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das wäre doch lustig, oder? Der hat sich einfach so im Erwachsenen-Business einen Namen gemacht. Dadurch ist er jetzt der zweitreichste Mann der Welt geworden.
Ach Gott.
Just kidding, Leute, das meine ich nicht ernst.
Fanfiction ist so schön.
Voll Fanfiction.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Ja, und auch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das schon ein Thema war beim letzten Mal, ich glaube nicht, aber dass Jason noch gesagt hat, dass die Familie Spengler ja auch wieder, also der Satz war im Prinzip, ne, dass sie sich unterhalten haben, blablabla, ne, was als nächstes für die Familie Spengler, ne, was sie sich darüber hinaus vorstellen und so weiter. Also ist ja auch schon gesetzt, dass die Spenglers auch wieder am Start sind und insofern dürften ja Kelly, Phoebe und Trevor auch gesetzt sein.
Ja, darüber haben wir tatsächlich letztes Mal schon gesprochen, aber da muss ich auch noch was zu sagen. Ja, ja, kein Problem. Da wollte ich noch was zu sagen und ich finde, dann müsste eigentlich Gruberson auch dabei sein.
Fände ich auch cool.
Ja. Kelly ist ja mit dem quasi zusammengekommen im letzten Film.
Ja.
Also wäre blöd, wenn der jetzt wieder weg wäre.
Ich bin sowieso, also ich habe das ja schon im Vorfeld gesagt, bevor der Film überhaupt kam, dass ja Paul Rudd, dass ich mir vorstellen kann, dass er da sehr, sehr gut reinpasst in dieses Ghostbusters-Universum. Und der Film hat das ja bestätigt. Und ich finde, es wäre sehr schade, wenn man Paul Rudd. Also zum einen wär's nicht sehr clever, weil Paul Rudd zieht halt Leute ins Kino, ne? Also von dem Standpunkt kann man das halt auch betrachten, wenn man einen Film macht, ne? Und das ist ja auch nicht verwerflich, man möchte ja Geld verdienen. Aber er passte halt mit seiner Figur da auch perfekt rein, fand ich. Und ich mochte ihn total in Legacy. Von daher, ich würde mich super freuen, wenn sie den da auch noch mit reinpacken können.
Ja, stimme ich dir zu. Ich bin ein Gruberson-Fan. Ja. Und ich finde, Gruberson ist der ghostbusterigste Name, den es geben kann. Ey, ernsthaft, Gruberson.
Ja, von mir aus, pack den in den Jumpsuit, setz den Pack auf und lass seinen Traum wahr werden.
Ja, egal, ich glaube, egal was sie mit dem machen, das wird auf jeden Fall gut. Es wird gut werden.
Das wird gut.
Das wird gut werden.
Ja,
was haben wir denn noch so?
Es gab noch eine Aussage zu dem Film, also zu Firehouse, also ist ja der Codename für das Sequel, das ja noch gedreht wird. Gil und Jason schreiben das ja wieder zusammen. Und ein interessantes Detail fand ich, dass die Geschichte ja schon entstanden ist, bevor Legacy überhaupt fertig war. Und dass sie das genauso sorgfältig angehen wie Legacy. Das ist ja immer beruhigend, weil ich hatte ein bisschen bei dem Satz Angst, wo sie gesagt haben, also ich glaube, Gil hat das gesagt, dass sie so schnell das Drehbuch schreiben wie möglich. Ich dachte, lass euch doch lieber ein bisschen Zeit, aber wenn sie die Story halt eh schon ausgearbeitet hatten und im Prinzip jetzt nur das Drehbuch schreiben müssen, dann ist das ja okay, wenn das jetzt nicht Jahre in Anspruch nimmt.
Ja, auch wenn der gesagt hat, sie schreiben so schnell wie möglich, ich weiß nicht. Bekifft schreibt man nicht so schnell, also muss man keine Sorgen machen. Es ist schon ein bisschen Rufmord, oder? Was wir hier die ganze Zeit betreiben. Ich nehme das wieder zurück.
Wieso wir? Du? Du hast das gesagt, nicht ich.
Du hast aber zugestimmt. Du hast gesagt, sieht schon so ein bisschen aus, so.
Ja, irgendwann mal, aber das weiß ja keiner mehr, weil das irgendwo in unseren vielen Folgen irgendwo verschütt gegangen ist.
Und auch diese Folge wird eine dieser Folgen irgendwann sein, die verschüttet.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das klingt alles schon mal gut bisher. Man kann sich da jetzt kein Bild machen, so, weil wir wissen ja noch gar nichts zu der Story weiter, außer dass eben anscheinend die Spenglers wieder am Start sind und Winston da quasi der Tony Stark der Ghostbusters wird, ja, offensichtlich, was ich eine gute Lösung finde. Und da kann man auf jeden Fall was draus machen. Und ja, schön wäre es halt, wenn es wirklich auch ein bisschen was Neues wagt. Und aber ja, mal gucken.
Absolut. Ja, und dann haben wir noch ein paar News zu dem animierten Film und zur animierten Serie. Ich sag immer animiert, weil wir wissen im Endeffekt nicht, ob das klassischer Trickfilm sein wird oder Computeranimation. Mhm. Ich finde immer animierter Film, animiert klingt so doof. Das im Englischen animated klingt besser, aber was will man anders machen?
Was willst du machen?
Was will, ja, ich weiß ja auch nicht. Gut, darüber haben wir letztes Mal auch schon gesprochen. Jetzt wurde da noch mal bisschen informativ nachgelegt. Glaube, es war auch Gil, der gemeint hat, ein animierter Film wird uns an Orte bringen, an denen wir noch nie zuvor gewesen sind. Wir lieben diese Figuren, wir sind so begeistert, die Grenzen dessen zu erweitern, was man sich besser so als Ghostbusters-Geschichte vorstellen konnte. Ja, das ist natürlich richtig, da ist das Budget jetzt nicht, also das sorgt nicht für Limitierung. Das war, lustigerweise habe ich das denselben Satz quasi schon gelesen in meinem allerersten Ghostbusters-Buch, und zwar das große Buch über Ghostbusters. Da war hinten auch ein Kapitel drin über die Zeichentrickserie, wo auch drin stand, hier sind wir nicht so durchs Budget gefesselt und können zeigen, was wir wollen. Und dementsprechend, ja, es hieß ja auch, Animation erlaubt es uns, näher an die Plätze zu gelangen oder die Ideen, über die Dan Aykroyd geredet hat, als er zum ersten Mal über Ghostbusters sprach, ganz früher. Und Dan Aykroyd hatte wilde Ideen gehabt von parallelen Universen und ich glaube, man darf nicht sagen Weltall, weil sonst ist er böse. Das hat ja Ivan Reitman immer falsch wiedergegeben. Und Dan Aykroyd konnte das dann so nicht stehen lassen. Nein. Nein. Mehrfach so vorgekommen.
Das ist so geil.
Ja, aber wie gesagt, parallele Universen und keine Ahnung, ob es auch Zeitreisen oder ich glaube, er ist da sehr ungebunden in seinen Ideen.
Ja, ich weiß nicht, wie stehst du denn so dazu, dass das eventuell so diese früheren Ideen aufgreift? Die Sache ist ja die, es muss ja nicht exakt, also man stellt sich das dann ja immer so vor, so, ja, die setzen das jetzt genauso um, wie Dan das früher geschrieben hat, so. Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen Bezug nehmen, es wird sich ein paar Ideen wahrscheinlich daraus nehmen, so, und dann halt entsprechend irgendwie.
Also, ich finde Ghostbusters immer dann am besten, wenn die Welt, in der es spielt, der gleicht, der ich lebe, nur eben mit Geistern. Und Geisterjägern. Das heißt, je erdgebundener, je realer das alles wirkt, umso besser funktioniert es für mich, weil das Absurde dadurch noch absurder wirkt. In einer Welt ohne Grenzen, wo alles möglich ist, weiß ich nicht, verpufft die Wirkung immer ein bisschen, finde ich. Keine Ahnung. Aber ich habe ja auch schon im Artikel gesagt, es gibt ja schon eine Ghostbusters-Serie, die so ungebunden ist und ja, das ist die Filmations Ghostbusters, die durch die Zeit und durch die Dimensionen und Universen reisen konnten. Und wer einen Eindruck gewinnen möchte, wie geil das sein kann, der sollte sich mal die Filmations Ghostbusters angucken.
Ich möchte übrigens nochmal betonen für die Leute, die sich da nicht so auskennen vielleicht und das hören, dass die Filmations Ghostbusters haben nichts mit den uns bekannten Ghostbusters zu tun, die wir mögen. Und es hat auch nichts mit Dan Aykroyd zu tun und seinen Ideen. Das gab's schon deutlich früher und ist deutlich trashiger.
Es war halt nur ein kleiner Hinweis, dass auch diese Serie sich nicht da so an irgendwas gebunden hat. Nein, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Du weißt das. Es kann ja auch alles total geil werden. Weil gerade das, was eben gesagt wurde, was wurde nicht eben gesagt, sondern was ich eben zitiert habe, dass man sich ja jetzt nicht mehr so binden muss und man ein bisschen mehr Freiheiten hat und auch ganz andere Geschichten von ganz anderem Kaliber erzählen kann, visuell, habe ich mich gerade beim Zitieren erwischt, wie ich halt dran gedacht habe, so wurde auch schon die Real Ghostbusters Zeichentrickserie beschrieben, also von den Machern. Und der ist ja allgemein bekannt, dass ich mit der einigermaßen zufrieden bin.
Ja, ein bisschen, ne? Also ich meine, da gab es ja auch die abgefahrensten Ideen und teilweise sind das ja auch Folgen geworden, die ich zum Beispiel auch total liebe oder die wir ja auch lieben, ne? Zum Beispiel die Folge Das Chemiemonster zum Beispiel. Das ist ja auch sowas. Da hättest du in Filmform gesagt, was soll das denn sein? Aber als eine Animationsserie als Geschichte funktioniert das sehr, sehr gut. Und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt, was diese ganzen Animationsprojekte angeht, die ganzen, also die zwei. Und weiß nicht. Ich find's ja auch, also ich fänd's auch gar nicht schlimm, wenn das jetzt wirklich, wenn da jetzt ein, zwei Sachen mal dabei sind, wo ich jetzt wirklich mal sage, finde ich nicht cool. Weil es gibt ja durchaus auch schon Ghostbusters-Projekte, die ich nicht gut fand. The Other Side. Wir sprachen im Podcast von, also nochmal für die, die das nicht kennen oder gerade jetzt vielleicht zum ersten Mal reinschalten, das war eine Comic-Miniserie von IDW, die leider, wie sage ich es jetzt vorsichtig, ziemlich beschissen war. aber ich find's immer total unterhaltsam, darüber zu reden. Einfach, weil das auch so völlig drüber ist und dran vorbei. Und allein das, finde ich, ist es ja dann schon wert, dass ich mich trotzdem damit auseinandersetze. Und dann kann das auch in einer gewissen Form Spaß machen. Also auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig mit irgendwas einverstanden ist, zufrieden ist, kann das trotzdem irgendwie was mit sich ziehen. Und gerade dadurch, dass wir diesen Podcast machen, werde ich so oder so da irgendwas mit anfangen können und wenn es halt wirklich einfach nur das vielleicht drüber ranten oder weiß nicht, sich drüber freuen, wie absurd und doof das ist im Podcast ist, und das finde ich cool.
Ja, das sehe ich auch so. Also bei dem Film bin ich auch wieder ein bisschen beruhigter, bei dem animierten Film. Eigentlich habe ich gar keinen Grund dazu, weil das ist eine Nullinformation, aber ich fand sie sehr sympathisch, aber derjenige, der mitunter als, ich glaube, es sind zwei Regisseure und ja, eine Drehbuchautorin. Ich glaube,
ja, es war eine Drehbuchautorin. Und es ist auch eine Regisseurin und ein Regisseur. Also,
okay. Aber der Regisseur, also der männliche Teil, der hat mittlerweile verlauten lassen, dass er in Ghostbusters 2 zu sehen war. Und zwar war er ein Komparse in der Szene, in dem wie heißt denn dieser Torbogen? Torbogen, der Name ist mir entfallen, aber es gibt diesen Torbogen, wo dieses Riesenmonster durch, dieses Stop-Motion-Monster.
Der Washington Square oder so?
Richtig, ja, ne? Washington Square Ghost, genau. Und da sieht man ja ganz viele Leute rennen und der ist halt einfach einer davon. Mhm. Ja? Und da hat er irgendwie so Social Media so ein Bild geteilt, wie er dann halt irgendwie in dieser gesichtslosen Masse dann so ein typisches roten Kreis setzt und sagt, das bin ich. Und ich kann so ein bisschen relaten mit dem, weil das ist ein älterer Sack. Ja, also
okay.
Ich finde den halt irgendwie, wenn man sich den mal so anguckt, also Bilder von denen, ich finde der wirkt einfach sympathisch und dann schickt man halt automatisch so ein Grundvertrauen wieder so ein bisschen mit rein halt. Ich denke mir halt auch, weißt du, es gibt diese, ich will jetzt, ah Gott, das hört sich so furchtbar konservativ und das ist ja gegen alles, was ich bisher immer so beschreibe, aber es gibt halt so Fälle, wo ganz, ganz, ganz junge Menschen Dinge übernehmen mit großer Inbrunst und großem kreativen Trieb, aber sie haben nicht so richtig den Sense dafür, was da früher die tollen Sachen ausgemacht hat und was nicht. Und da weiß ich zumindest, okay, es ist einer, der hat halt das Franchise damals mitbekommen und hat auch mitbekommen, hoffe ich, was daran funktioniert, mhm, und warum es halt gut gelaufen ist. Und ja, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Und der hat eine coole Mütze auf. Das muss man ihm auch lassen. Also auf dem Bild, das ich gesehen habe.
Ja, auch ich bin gespannt. Also der Vorteil, den ich hier halt sehe bei diesen ganzen Projekten, ist ja, dass die gleichen kreativen Leute dahinter stehen. Also, dass Gil und Jason ja diese ganzen Geschichten schreiben. Insofern glaube ich schon, dass das schon irgendwie alles passt und dass das alles irgendwo den gleichen Spirit versprüht. Aber ich finde es halt auch spannend, dass es einfach unterschiedliche Ansätze dann wahrscheinlich auch sind. Also allein was halt die Animationen angeht und so, da wissen wir ja noch gar nicht, in welche Richtung das geht, ob das jetzt irgendwie 2D oder 3D-Animation sein wird.
Weißt du, das Herrliche an der Situation ist jetzt, und das ist auch total gut für den Podcast, ist, wenn du so Sachen sagst wie, das Gute ist ja, dass Jason und Gil da jetzt irgendwie in der kreativen Position sind. Und das ist ja was, wo ich auch vorsichtig gewesen bin. Aber dann habe ich das Video mit Max Landis gesehen und ich stimme dir wirklich zu.
Ja, oder?
Ja? Hätte ganz ja, anders kommen
können. Ich meine mal ganz im Ernst, also
die Leute wissen noch gar nicht, von was wir hier reden, weil wir kommen ja noch dazu.
Nee, aber ich glaube, man kann eine Sache sagen. Ich vermute mal, dass du mir da auch zustimmen wirst. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. aber also egal welche Kritikpunkte man jetzt mit Legacy hat, oder welche Probleme, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Gil und Jason das Thema Ghostbusters verstehen und auch irgendwie fühlen, oder speziell Jason, und dementsprechend auch diesen Ton treffen, also dieses Geerdete, finde ich, das spürt man halt in Legacy ganz, ganz doll. Und ich glaube, das ist auch, das ist ja genau das, was du gesagt hast, das ist ja wichtig für Ghostbusters, damit es eben auch irgendwie relatable bleibt, wenn man das so sagen kann. Und das gehört ja irgendwie dazu. Ich meine, Dan hat die Sachen irgendwie entwickelt damals und krasse Ideen gehabt und Sachen, die völlig over the top waren. Und der hat da gesagt, dann schreibe ich das so und dann so. Das ist total geil, wenn das so parallelen Dimensionen und hier und da und bam. Und dann kam der Harold und hat gesagt, du, das ist ein bisschen,
spinnst du?
Junge, das ist ein bisschen drüber, ne? Weißt du selber, ne?
Haben sie dir ins Hirn geschleimt?
Wahrscheinlich so. Insofern, das gehört ja dazu irgendwie bei Ghostbusters, dieses Over-the-Top-Ideen, aber es muss auch irgendwie einen geerdeten Ton treffen. Und ich finde, Gil und Jason kriegen das, oder haben es zumindest mit Legacy gut hinbekommen, in meinen Augen.
Ja, sie haben zumindest ein Gespür dafür, was die Leute wollen. Das ist ja was Gutes für die Marke.
Durchaus.
Ja, weil dadurch ist es erfolgreich.
Ja.
Ja.
Genau.
Genau.
Gut, also wie gesagt, es ist nicht viel. Also es ist noch nicht greifbar. Also das hatte ich dir im Vorfeld gesagt. Spirits Unleashed ist das einzige von diesen ganzen Projekten, das halt irgendwie momentan greifbar ist, weil da hast du Videos zu, da weißt du, was dich erwartet und so. Und hast irgendwie einen relativ konkreten Zeitraum, wann das erscheinen soll. Zu diesen ganzen neuen Projekten, Comics. Obwohl, die Comics, da wissen wir, dass die Ende nächsten Jahres erscheinen sollen.
Ja.
Und die anderen Sachen, da wissen wir ja noch gar nicht, was da für ein Zeitraum jetzt irgendwie angedacht ist und so. Also ich denke mal, Sony wird da schon Vorgaben haben, wann das kommen soll. Also die stellen ja Deadlines.
Bei den Comics übrigens, ich weiß nicht, ob das bisher so in den Artikeln kommuniziert worden und ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, ist, ich glaube, du könntest das angesprochen haben, aber ich habe mir dann noch mal den aktuellen, ich weiß, es ist ja überhaupt kein Podcast, ich glaube, die haben das nur als Video rausgegeben, also von Yes Have Some, die waren ja auf diesem Ecto-Fest und die haben auch erzählt, dass dieser Comic wohl die Zeit zwischen den zweiten Film und dem aktuellen Film behandeln soll. Das fände ich ganz interessant.
Das fände ich auch spannend und das ist auch eigentlich, das ist ja auch das, was ich glaube ich sogar so ein bisschen gemutmaßt habe, dass das sein könnte und
das. Ich hätte es mir gewünscht als Begleitartikel für den Film und nicht irgendwie zwei Jahre später, aber.
Ja, das stimmt gut schon. Es ist natürlich vom Zeitpunkt her schwierig, aber ich glaube auch, dass, also man merkt ja, dass Legacy auch ein bisschen Testballon war, ne? Also man wollte ja schon auch wirklich, wirklich safe playen und gucken, hey, läuft das überhaupt, ne? Und das sind ja jetzt alles Sachen, du merkst halt, der Film ist gut gelaufen für Sony, die haben Gewinn gemacht und sonst würden sie die ganzen Projekte nicht freigeben.
Ja.
Aber also ja, es kommt spät, aber trotzdem finde ich es cool und ich finde es auch nie zu spät, einfach diese Geschichten aus diesem Ghostbusters-Kanon zu erzählen. Und insofern immer her damit. Also ich bin. Und vor allen Dingen, das ist ja auch was, ich hatte ja mal gesagt im Podcast, als ich das letzte Mal Legacy gesehen habe, dass ich so ein bisschen bezüglich dieses Zerwürfnisses der Ghostbusters ja so ein bisschen näher an deine Meinung ranrücke, so langsam. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Möglichkeit wäre, das schöner zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer zu gestalten, dass man vielleicht dann wirklich auch vielleicht sogar sagen kann, hey, okay, ich verstehe jetzt irgendwie, warum das so ist und, ne, weil im Film sind es ein paar Sätze und daraus musst du was machen. Mhm. Und wenn du das einfach in einer Comicform erzählt kriegst, gut geschrieben und so, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Sache.
Ja, ich bitte sehr, sehr gerne, nehmt euch alle Zeit, um das zu reparieren. Ja, es ist das Verwürfnis, aber dann ist es halt einfach, der Film gibt da auch unterschiedliche Informationen. Es geht halt einfach, das größte Problem ist der Umgang mit Egon Spengler. Also auf der einen Seite wird er suggeriert, dass er halt nach den Ereignissen der ersten beiden Filme nach Somerville ist. Ja, das wird ja auch von Ray so dargestellt. Und auch von Phoebe, als die unten in dem Tempel sind, der hat alles aufgegeben, seine Freunde. Das ist ja das, was was da mit Ray vorgefallen ist. Seine Familie. Auf der anderen Seite wird ja an einem anderen Punkt im Film klar gemacht, dass er mit der Familie nie was zu tun hatte und die komplett nur von der Entfernung. Und in dem Fall ist es halt, auf der einen Seite ist es, also auch wenn er nach den Ereignissen von Ghostbusters 2 erst nach Somerville gegangen wäre, ist halt die Frage, warum er sich so komplett abschotten muss, weil so wild ist das, aber das sollen die, keine Ahnung, reparieren oder neu erzählen oder so. Auf der anderen Seite, wenn er vorher schon weg ist, dann ist er einfach ein Arschloch. Und das ist schwierig, wenn du eine Figur so nah, so gerne am Herzen hast, das ist mein Lieblingscharakter, weißt du? Obwohl mittlerweile Ray auch ein bisschen. Deswegen hat er mir so leid getan.
Ja, ja, wie gesagt, ich verstehe deine Kritik da inzwischen auch besser und das ist tatsächlich für mich auch ein Punkt, wo ich auch inzwischen sage, ja, hätte man tatsächlich besser machen können, weiß ich nicht, aber also ich finde es nicht total out of character oder so, weil das Ding ist, man kann es ja überhaupt nicht sagen, weil wir wissen ja zu wenig. Es sind ja wirklich nur diese paar Sätze. Und wie gesagt, daraus müssen wir dann irgendwas machen im Film. Keine Ahnung. Also ich bin froh, wenn das ein bisschen aufgerollt wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich von Anfang an auch der Plan war, dass man gesagt hat, hey, wenn das läuft, dann erzählen wir die Geschichten irgendwie in verschiedenen Formen, Medien noch weiter aus. Und das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Prämisse, ohne jetzt dieses Franchise-Ding, und da möchte ich gerade ein bisschen auch die Brücke schlagen zum Max Landis-Pitch, über den wir jetzt gleich reden werden. Die Prämisse ist, finde ich, hier einfach bei Gil und Jason interessanter, weil das einfach irgendwie gefühlt im kleineren Rahmen funktioniert und man irgendwie ein kleineres Setting hat und daraus verschiedene Geschichten anscheinend entstehen. Und das ist halt was, wo Max Landis ja mit seinem Pitch von 2014 einfach richtig over the top gehen wollte und schon im Blick hatte, hier und dann gibt's da dieses fette Franchise und verschiedene Ghostbusters-Büros und hier und da und dann kann man da verschiedene Serien machen und so. Das wäre mir tatsächlich irgendwie zu groß. So dafür, dass das Franchise einfach 30 Jahre so vor sich hingedümpelt ist und kaum was passiert ist.
Ja, der Pitch von mir ist eh scheiße. Komplett. Also das sind so ein paar Sachen drin, die ich ganz gut finde, aber das überwiegend ist es viel zu groß gedacht, was der da erzählt hat, das wäre auch alles viel zu teuer geworden. Also das einige Sachen, das ich glaube, das wäre noch bedeutend teurer geworden als das Reboot.
200 Millionen hat er im Budget veranschlagt, hat er gesagt.
Hat er gesagt in dem Video?
Sagt er am Schluss, ja.
Ja, also das sieht man ja, das wäre Quatsch. Also 200 Millionen, das ist ja das, was der aktuelle Film eingespielt hat. Und das Reboot auch so in etwa. Und das waren zwei sehr verschiedene Filme, die, gut, der eine war bedeutend günstiger, deswegen hat er halt Kasse gemacht, ja. Aber das ist ungefähr so die Gewinnmarge, die man da rechnen kann anscheinend. Und das wäre dann bös gefloppt. Feuerwehrhaus muss nicht so kollabieren und zusammenbrechen. Das ist Quatsch.
Ist übrigens auch so ein Punkt, da werden wir uns auch gleich noch drüber unterhalten, dass er grundsätzlich mit so ein paar Dingen, die er sagt über das Filmgeschäft, heutzutage zwar recht hat, aber in seinem Pitch aber auch völlig den falschen Umgang damit gewählt hat. So. Also
ja.
das fand ich halt schon spannend. Aber wollen wir erstmal ein bisschen auf die Person Max Landis eingehen, weil vielleicht auch Leute jetzt zuhören, die sagen, wer ist denn das?
Ja, das können wir machen.
Okay.
So soll ich machen.
Ja, mach mal, du kannst sowas immer am besten.
Max Landis hat einen großartigen Vater, ich bin großer Fan von ihm, und zwar das ist der grandiose John Landis, der zwei Filme gemacht hat, die ich vergöttere, und zwar einmal Blues Brothers, wird der eine oder andere kennen, mit Ray Stantz und Slimer in den Hauptrollen.
Ja,
und American Werewolf.
Auch cool.
In London, der Originaltitel. Bei uns hat es mir in London weggelassen, weil da haben sich welche gesagt, das spielt keine Rolle. Wir nennen den einfach American Werewolf ohne Bezug zu London. Aber der ganze Film spielt in England. Egal.
Aber cooler Film.
Beide sehr cooler Film. Sehr schöne Filme. Er hat noch ganz viele andere tolle Sachen gemacht und so. Also ein sehr talentierter Mensch. Und wie das so ist bei talentierten Menschen, da sagen sich die Kinder oft, oh, da mache ich dasselbe. Unabhängig davon, ob ich auch so talentiert bin. Und ich will gar nicht urteilen über Max Landis bisherige Arbeit, aber er hat so ein paar Sachen gemacht, für die er gelobt wurde. Er hat zum Beispiel das Skript für Looper geschrieben. So hieß, glaube ich, ein Film mit Hayden Christensen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der ist ganz gut aufgenommen worden und er hat noch ein paar andere Drehbücher geschrieben, die ganz gut aufgenommen worden sind. Ich bin jetzt auch nicht so vertraut mit dem, was er gemacht hat. Aber er hat ein paar Sachen gemacht und er war so ein gehyptes Hollywood-Kind. Mhm. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt war er halt auch anscheinend, wir wissen nicht, wie ernst das war, aber war er so ein bisschen im Gespräch dafür, Ghostbusters 3 eventuell schreiben zu können. Wie weit fortgeschritten das war, wissen wir nicht. Wir haben ja nur seine Informationen. Und er sagt immer, in dem Moment, wo Paul Feig drin war, war er raus, weil Paul Feig eine viel größere Hausnummer ist als er, was übrigens stimmt. Aber er hat eine Idee gehabt für Ghostbusters 3. Die hat er auch schon mal in die Welt gepitcht um 2015 rum. Oder 16, als zum Zeitpunkt, als das Reboot rauskam und klar wurde, seine Idee wird nicht verwirklicht. Und dann ist er auch, glaube ich, 2016, 17 rum so ein bisschen in die Schieflage geraten, karrieretechnisch, nachdem er da irgendwie von mehreren Frauen der Vergewaltigung, glaube ich, sogar.
Also sexueller Missbrauch. Und ich glaube, es waren noch irgendwie zwei Fälle, wo es konkret um Vergewaltigung ging. Also
genau.
Ja, also genau. Ein bisschen problembehaftet, der Gute.
Der Gute.
Ja, na, okay. Streich das. Also, keine Ahnung. Also, da kann man immer schwer was zu sagen. Ich habe das Statement von ihm gelesen dazu, das sehr lang ist. Und für mich so ein bisschen den Eindruck eines sehr narzisstischen Menschen vermittelt, der völlig am Thema vorbei sich versucht zu rechtfertigen über seine schwere Kindheit. Und das finde ich eh immer so ein bisschen, ja.
Ja, das ist halt das Problem. Das könnte viel erklären, aber es entschuldigt halt auch nichts.
Das ist nämlich genau das. Also das, ja, egal. Wie gesagt, ich möchte dem Typen eigentlich auch nicht so viel Raum geben. Also wir reden ja wirklich nur darüber, weil es halt ein Ghostbusters-Pitch war. Mhm. Und weil Max Landis jetzt ein Video veröffentlicht hat, wo er das in einer Stunde so ein bisschen detaillierter auserzählt, wie er diesen Film sich gedacht hat und so. Und das ist halt interessant genug, um zu sagen, hey, da sprechen wir jetzt mal im Detail drüber. Wir haben im Kleineren schon drüber gesprochen.
Ja.
Kleiner Callback zu früheren Spectral Radio Zeiten. In unserer vierten Folge, wir haben ja diesen Zweiteiler gemacht in frühen Tagen, wo wir die Geschichte von Ghostbusters 3 aufgerollt haben und auch den Bogen über das Reboot dann auch noch gespannt haben, bis hin zu den Anfängen von Legacy, über den wir ja zu der Zeit noch nicht so viel wussten. Wir kannten ja nur den Teaser. Aber da könnt ihr jetzt an der Stelle vielleicht, wenn ihr wollt, noch mal einen Cut machen und noch mal in die Folge reinhorchen und noch mal hören, was wir da so erzählt haben. Das ist nämlich sehr spannend. Diese Ghostbusters 3-Thematik zieht sich ja wirklich über Jahrzehnte und war spannend, das mal so aufzurollen. Aber jetzt geht's um diesen Pitch, weil jetzt haben wir ein paar mehr Details dazu.
Genau.
Ich möchte vorab sagen, dass es mir sehr schwer gefallen ist. Ich habe mir das Video zweimal in voller Länge angeguckt und es fiel mir wirklich sehr schwer, diesem Menschen so lange zuzuhören.
Ja, weil er sehr damit beschäftigt ist, sich geil zu finden und das sehr aufgeregt alles zu inszenieren mit kleinen Einspielern und so. Und
ja, das ist ja mal, also das kann man uns ja auch so vom vorwerfen, weil jeder Mensch, der was öffentlich macht und das irgendwie öffentlich stellt, teilt, macht das ja, weil er sich auch ein bisschen gut findet. Das ist ja auch absolut nichts Schlimmes, im Gegenteil, es ist ja schön, wenn man sich selber liebt. So, das ist ja auch wichtig, das sollte man ja auch. Aber es ist ein Unterschied, ob man das schon gut findet, was man macht, oder ob man sich selber wirklich für wahnsinnig
geil hält
und wirklich sich dermaßen überschätzt. Und
es war ein schöner Moment drin. Irgendwann hat er gesagt, niemand findet mich so lustig, wie ich mich finde.
Ja, das würde ich wahrscheinlich so teilen. Also, das ist immerhin ein wahres Wort. Also es ist schon, das ist die einzige realistische Selbsteinschätzung, die er da bringt.
Was ja auch interessant ist, dass wir jetzt zwar, also er hat ja wirklich sehr ausführlich über seine Geschichte gesprochen, da waren auch ein paar neue Details drin und so. Aber ja, man kann über die Geschichte urteilen und kann sagen, was einem gefällt oder nicht, aber wie sehr das als Komödie funktioniert, das ist ja gar nicht klar, weil der ganze Humor halt natürlich nicht mit drin ist, wenn ich erstmal nur erzähle, was passiert. Das kann bierernst inszeniert sein oder es kann auch total lustig inszeniert sein, das fehlt uns halt.
Das ist aber das Gleiche, wie wenn man die bisherigen Ghostbusters-Filme zusammenfasst. Auch da würde man wahrscheinlich die Komödienaspekte einfach nicht abdecken können, so, weil sowas kann man halt schwer irgendwie in so einem Pitch erzählen. Es gibt so ein paar Sätze, Sprüche, die Landis hier so mit reinbringt, wo man das schon erahnen kann, dass es halt auch Komödienrichtung geht, aber im Großen und Ganzen, also schon mal so ein Vorab-Fazit zu bringen, ich finde, es wirkt halt sehr wie so ein aufgeblasener Blockbuster und ich finde leider, dass es auch sehr generisch wirkt, zumindest von dieser Erzählung.
Ich finde, es gibt eigentlich viele interessante Gedankengänge. Mit einigen hat er dann irgendwie was, wir müssen das auch mal zusammenfassen, damit die Leute überhaupt wissen, über was wir reden. Mit einigen hat er was Gutes angestellt, andere hätte ich mir anders gewünscht. Er hat auch ein paar Gedanken gehabt, zum Beispiel, das nehme ich jetzt mal bis vorweg, es gibt da diese Bewegung, die sich dagegen ausspricht, Geister einzusperren. Weil die haben ja auch Menschenrechte in Anführungszeichen und so. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass man da was draus machen kann. Also das fand ich eine coole Idee von ihm und das könnte ich mir auch gerne vorstellen und sowas. Ja. Gott, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, man kann es halt nicht beurteilen, wie es als Komödie geworden ist. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Und zwar, es war irre viel und das gefällt mir auch, aber es hätte, ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, das ist ja nur eine Idee. Und ich glaube, wenn du diese Idee dann in ein Drehbuch pressen musst, in ein fertiges Shooting-Script, dann musst du da unglaublich viel rausnehmen, weil das war wirklich so für so ein Mehrteiler.
Oder so ein drei oder vier Stunden Film.
Ja, absolut.
Also viel zu viel drin.
Also es ist total überfrachtet. Bisschen doll, fett, voll. Also
es wirkt halt auch ein bisschen, als würde man eigentlich so, sag ich mal, eine Serie pitchen, weil das ist was, das hättest du in so einer, in so einen 6 Teilen oder so, hättest du das richtig gut erzählen können, glaube ich. Da hätte das auch funktioniert, glaube ich, in dem Rahmen. Aber als Kinofilm finde ich das ganz schwierig. Mm,
das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber um was geht's eigentlich? Kriegen wir das mal zusammengefasst?
Ja, also spannend ist ja, das fängt ja an, ich glaube, in den 1920ern, wo man dann die Shandor-Kultisten sieht, die gerade ein Ritual durchführen. Man sieht auch Ivo Shandor, der wäre dann auch von
Ist da nicht so ein Typ, der Markus heißt und der dann irgendwie dazukommt bei diesem Ritual?
Ja, irgend so ein Typ.
Das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass der Markus heißt.
Das ist wichtig?
Ja, das ist wichtig.
Glaube ich.
Das ist wichtig.
Habe ich gehört, weiß ich nicht. Der kommt halt dann dazu und der wird dann geopfert und das ist dann Slimer. das war so der erste Punkt, wo ich dachte, wow.
Ja.
Ich weiß halt nicht, ob man Slimer eine Origin geben muss. Also er versucht das ja am Schluss im Video zu begründen, indem er sagt, ja, und da hackt er so ein bisschen, also es ist ja immer mal wieder so, dass er so ein bisschen Richtung Jason und seiner Idee und seinem Film so ein bisschen schießt, ohne dass so, naja, meint das ja nicht so ernst, aber man merkt halt schon, dass da so der Knight so ein bisschen mitspielt, dass der seinen Kram machen durfte und so. Und Jason halt in Legacy Slimer komplett weggelassen hat, so, ne? Und er sagte, ja, das ist eine ikonische Figur und dann wollte ich dem auch den Raum geben, den er verdient hat oder sowas. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, aber du hast aus Slimer halt was gemacht, was Slimer einfach gar nicht ist. Also du hast Slimer irgendwie nicht verstanden.
Ja. So, also weiß ich nicht. Also wenn Slimer eine Origin-Story, dann eine andere, weil ich finde das irgendwie doof, wenn der da so ein Opfer ist und generell, Slimer braucht keine Origin-Story. Bring den rein, wenn du ihn unbedingt haben willst, aber das ist ja auch nicht wichtig für die Handlung. Also
ja, eben.
Kappig.
Es ist ja hier schon so, dass der Slimer quasi am Schluss ein bisschen, ja, wie so eine Art Schlüsselfigur ist, weil er taucht ja auch in dieser Vision dann auf von dem einen Typen. Auch das ist übrigens so ein Element, dieser Typ, der da irgendwie diese Vision hat und so, das ist sowas, was ich in Ghostbusters echt nicht brauche.
Nee, ist schwierig.
Weil das Schöne an Ghostbusters ist ja, dass das halt wirklich, dass sie diesen Bezug zu den Paranormalen durch die Wissenschaft haben. Und sobald du das wegnimmst, indem du jemanden da reinpackst, der halt selber Visionen hat und irgendwie so spirituell ist und so, funktioniert das halt schon
nicht. Ja, mehr. Das ist eher so betrügerisch. Es klingt eher Dr. Bessing-Gimmick oder.
Ja, genau. Ja.
Genau, das klingt nach einer frühen Idee von Dan Aykroyd.
Wir kommen dann zu einer Szene, also da ist ja dann der Cut sozusagen, ne, nachdem der getötet worden, geopfert worden ist und boom, das ist dann Slimer.
100%.
Sind wir in den 80ern und sind quasi an der Stelle des Manhattan Crossrip. Der Marshmallow-Mann läuft durch die Straßen und das fand ich
geil, witzig, das fand ich weil gut. Das, die Idee fand ich gut.
Weil das fand ich nämlich auch gut, weil das ja auch eine Idee war, die wir tatsächlich für Legacy ja auch im Vorfeld hatten, bevor wir mehr drüber wussten.
Absolut.
Dass man da eben auch so ein bisschen dieses Film-Footage hat, wo man auch irgendwie aus der Perspektive von Leuten sieht, wo wir auch dachten, hey, vielleicht zeigt man da auch von Gruberson eben auch, der war,
also, der als Kind da irgendwie das erlebt hat dort.
Genau, es hieß ja vorher auch, dass der irgendwie Witness, also Zeuge des Manhattan Crossrip war. Das war ja in Legacy dann jetzt nicht wirklich Thema, wirkte zumindest nicht so. Und das hätte ich auch echt spannend gefunden. Da hätte man was draus machen können, das wäre auch cool gewesen. So, das ist vielleicht auch wirklich mit so selbst gefilmt oder sowas, dass Leute da irgendwie rumlaufen.
Ist es nicht auch so, dass er erzählt, wie man so ein Auto angeflogen kommt irgendwie und dass der Marshmallow-Mann dann geschmissen hat oder irgendwie was in der Richtung.
Ja, das hat er ja aus dem Videogame von.
Das hat er aus dem Videogame, ja. Aber ich fände es interessant, halt nochmal diese Szene aus dem ersten Film zu sehen, aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der von den Leuten unten und mit den heutigen Möglichkeiten, ne?
Ja, das wäre cool gewesen. Er beschreibt ja auch, dass es halt diese Szene gegeben hätte, wo man das quasi von unten sieht, dieser kleine Junge, der da halt irgendwie das beobachtet und man von oben diese Strahlen sieht, ne, die auf den Marshmallow-Mann feuern und so. Ja, das ist schon geil. Also das hätte ich mir auch, das stelle ich mir sehr episch auch vor im Kino. Mm,
auf jeden Fall. Das wäre super. Und das hätten sie ja als 1:1 halt für den Film übernehmen können mit Gruberson und so. Der Junge, der dann auch irgendwie so, den das quasi, der so einen prägenden Moment hat. Das ist der, was sagt Landis, das ist so, ich glaube, der schreckhafteste Moment oder schlimmste Moment für den Jungen und dann später auch der inspirierendste Moment für ihn, weil er dann irgendwie inspiriert wird, dann Quantenphysik zu studieren und so und so weiter und so fort.
Ja, genau. Ja. Landis sagt ja auch zu Beginn im Video, ja, ihr werdet an mehreren Stellen merken, dass Ghostbusters Afterlife, also ich sag ja mal Legacy, weil wir sind ja hier in Deutschland, in Europa, und da heißt es ja nun mal so, dass es da Parallelen gibt. Die einzigen beiden Parallelen, die hier wirklich vorhanden sind, ist ja zum einen, dass halt die Tochter von Egon Spengler eine Rolle spielt. Leute, hier war wieder ein Schnitt drin. Ich sag das jetzt so, weil mir der Einstieg ansonsten schwer fällt, aber wir haben hier ein bisschen Probleme heute, aber
es ist Logan, ist alles meine Schuld. Mein Internet ist kacke heute.
Alles gut. Wir gehen damit wie erwachsene Menschen um, wie Profis. Wir sind Profis. Genau, also er sagte, dass es irgendwie ganz viele Parallelen gäbe und so, und die einzigen beiden Parallelen, die es hier gibt, wo man sagen kann, ja, okay, das ist ähnlich, ist halt die Tochter von Egon Spengler, die auch hier eine wichtige Rolle spielt. Ich finde nicht so wichtig wie in Legacy. Zumindest jetzt vom Pitch, finde ich, wirkt sie eher wie eine Randfigur ein bisschen. Und die Tatsache, dass Winston Zeddemore halt so ein bisschen der Tony Stark ist, der halt irgendwie dieses Ghostbusters-Imperium anführt. Aber ansonsten habe ich da keine Gemeinsamkeiten entdeckt.
Ich weiß, soll ich das jetzt sagen? Das ist natürlich auch ein Pitch, der da eingereicht wurde bei Sony damals. Nehme ich an. Mhm. Also ich glaube durchaus, auch wenn einige Sachen naheliegend, wie die Sache mit Winston, dass das vielleicht sogar eine Inspiration gewesen sein könnte, aber ist ja egal, solange es gut ist.
Ja, das ist es ja eben. Also
manchmal hört man so Spitzen raus, halt, so nach dem Motto. Ich glaube, er hat irgendwo auch geschrieben, ich weiß nicht, ob es in der YouTube-Beschreibung war oder irgendwo anders geschrieben, ja, es ist ja normal, das sind so naheliegende Sachen, die natürlich parallel voneinander irgendwie erdacht werden können. Also so nach dem Motto, die haben nicht bei mir geklaut. Aber in dem Video kommen dann doch immer so kleine Momente, wo man sich denkt, jetzt will er aber doch was anderes suggerieren. Die haben doch bei mir geklaut.
Also ich finde, man merkt, dass er echt pissig ist, dass er den Film nicht machen durfte. Also es wirkt halt schon wie so von wegen, ja, aber hier, ich habe auch die Tochter von Egon Spengler drin und ich durfte nicht, aber der Jason darf oder was, der hat ja noch nicht mal Slimer drin. So, keine Ahnung, auch dieses, das ist übrigens auch was, Entschuldigung, wenn wir so hin und her springen, aber auch so eine Sache, die mich echt ein bisschen abnervt, ist halt dieses, dass er Kritik übt daran, dass er in Hollywood inzwischen irgendwie in Franchise-Sachen immer so auf Nummer sicher gegangen wird und nichts und der Status quo nicht geändert wird. Aber dann bemängelt er, dass halt ein Slimer nicht in Legacy drin ist. Und ich denke mir so, ja, aber warum hätte man ihn dann reinnehmen sollen, nur damit er dabei ist? Das ist doch genau das, was du gerade anprangerst. So. Ne? Weiß ich nicht. Finde ich schwierig, den Typen.
Ja, ist halt gerade, je nachdem, nach der Stelle, ich glaube, ne, ich will jetzt auch nicht vorweggreifen, wir wollen nicht springen.
Entschuldige. Ich springe die ganze Zeit
nein,
schon.
Nein, es geht ja, ich glaube, das hat er in Bezug auf ein kollabierendes Feuerwehrhaus erzählt, wo er irgendwie Kritik vorweggenommen hat und gesagt hat, oh, Feuerwehrhaus darfst du nicht kaputt machen, aber er findet es halt blöd, wenn immer wenn sich Dinge nicht vom Fleck bewegen, keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht.
Und dann macht er dasselbe, was Legacy gemacht hat, nämlich Gozer zurückbringen.
Das ist ja auch so eine Sache, ne? Also da kann man sich auch drüber streiten. Also eigentlich nimmt er ja auch wieder nur das, was es halt schon mal gab. So.
Irgendwie schon. Ja, ich fand er hat, hey, ich will nicht springen. Die Leute können ja, wenn die sich diesen Pitch nicht angehört haben, können sie gar nichts damit anfangen, was wir hier erzählen. Versuchen wir erstmal irgendwie uns so Stück für Stück nach vorne okay, zu arbeiten.
Dann übernimm du am besten mal kurz.
Ich habe das nicht so gerafft, also also es ist ja dann irgendwie so gewesen, dass nach Ghostbusters 2, der nicht geleugnet wird, das sagt er ausdrücklich.
Wird ja in Legacy auch nicht geleugnet, aber gut.
Na, richtig. Aber er tut so, als hätte Legacy das geleugnet. Ja,
weil er auch den Film nicht aufmerksam gesehen hat, wie viele.
Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ey, wirklich. Dann guck dir mal die rausgeschnittene Szene mit dem Toaster an.
Die auf der Special Extended Edition mit drauf sein wird, die nächste Jahr.
Hat er wieder nicht, gell? Ist kein echter Fan. Ja. Ist kein echter Fan, hä? Ist kein echter Fan, hä? ach Gott. Also die Ghostbusters sind dann expandiert und es gab überall Niederlassungen. Das war ja auch so der feuchte Traum von Dan Aykroyd auch immer und so, dass Franchises sich überall niederlassen und tralala. Das Problem ist, dass es so gut wie keine Geister gab. Ich glaube, er sagt ganz oft, es gab keine Geister. Zwischendurch sagt er, es gab einzelne Geister, aber nicht so viele, um da irgendwie so ein Multimillionen-Unternehmung da irgendwie zu finanzieren. Und am Ende des Tages sind die dann alle wieder kaputt gegangen und am Ende blieben nur zwei übrig, nämlich die Niederlassung in New York, also die originalen Ghostbusters, wo halt auch Ray noch dabei ist. Und in
San Francisco.
L.A., genau.
Das ist ja so diese Influencer-Abteilung inzwischen geworden. Ne? Also die haben ja dann Social Media quasi für sich genutzt.
Genau. Genau, also die, da es keine Geister gab und die über Geisterjagd halt sich nicht mehr finanzieren konnten, sind die dann in den Social Media Bereich gegangen und haben sich quasi so als Marke aufgebaut und verdienen so quasi ihr Geld so übers Influencertum, was ich eine lustige Idee finde, aber ja, hat was für sich irgendwie. Ja, es ist sehr, sehr am modernen Zeitgeist, ich weiß es nicht. Und die New Yorker Truppe, so ein bisschen, also Peter hat sich verdünnisiert nach Ghostbusters 2, ja. Der hat sich irgendwie finanziell unabhängig gemacht und ist dann in die Südsee irgendwo hin.
Es gibt ja auch eine Szene später. Exakt eine.
Richtig. Exakt eine. Furchtbar übrigens. Ja. So viel vorweggenommen. Sind wir uns da einig?
Ja, weil so halt, das ist halt irgendwie so Bill Murray verschenken. Irgendwie so.
Bill Murray verschenken und Peter Venkman als Arschloch darstellen. Ja. Finde ich nicht gut. Geht nicht. Lass das.
Ich meine, er ist ein Arsch, aber halt nicht in der Form, wie es hier dargestellt wird. Das fand ich echt ein bisschen.
Ja. Aber naja, auf jeden Fall, Egon ist, wie ist er verschwunden? In irgendeinem Experiment oder so?
Er hat sich verloren gegangen? Er hat mit Ektoplasma herum experimentiert und hat sich dann quasi selber in Ektoplasma verwandelt und sich in eine, ins Jenseits befördert dadurch.
Ach, also, das ist furchtbar. Das klingt wie ein Mittwoch.
Ey, ganz im Ernst, ne? Kann man bitte nochmal an der Stelle erwähnen, wie respektvoll Legacy dann doch mit der Figur Spengler umgegangen ist, im Gegensatz dazu? Können wir das kurz mal erwähnen? Danke.
Ich danke dir, dass du das erwähnt hast. Gerne. Ja, aber es ist auch nicht so ganz klar, dass er tot ist. Also seine Tochter, die Veronika heißt. Da erinnere ich mich, glaube ich, richtig. Veronika Schwengler. Für die ist das nicht ganz klar, ob der nur verschwunden ist in einer anderen Ebene oder ob er komplett tot ist. Und deswegen, also sie ist auf jeden Fall in dem New Yorker Team dabei. Und sie sucht auch oder ist quasi auf der Suche. Sie hört sich immer abends weißes Rauschen an und ist da irgendwie auf der Suche und hat tatsächlich mal einmal was gehört, eine Stimme, und die hat ihren Namen gesagt, aber das hat sich dann irgendwie als Radiowerbespot oder sowas entpuppt. Also es hatte nichts mit Hand und Fuß. Und sie ist da immer so, sie versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen und aber sehr erfolglos. Und Ray ist halt auch sehr am Boden zerstört, weil er halt sehr sentimental denkt immer an die guten alten Zeiten und guckt da immer auf so ein altes Bild von den Jungs, wie sie da mit dem Marshmallow-Zeug vollgeschleimt sind. Und er ist eigentlich ziemlich runter auch, weil er kein Geschäftsmann war und dementsprechend halt das halt an den Bach runtergegangen ist.
Ja, also das sagt ja der Max der Landis ja auch, dass Ray, Peter und Egon halt irgendwie die denkbar schlechtesten Geschäftsleute gewesen sind und das Franchise, wenn Winston das dann nicht irgendwann übernommen hätte, halt komplett heruntergewirtschaftet hätten.
Was ich nachvollziehen kann.
Ich finde das auch, das ist auch wirklich, wie gesagt, ich finde das auch jetzt halt in den Filmen, die wir jetzt kriegen, dass Winston halt derjenige ist, der da halt irgendwie mehr mitmachen kann, so, und dass der Geschäftsmann ist, finde ich viel nachvollziehbarer, als dass das jetzt halt irgendwie, weiß nicht, Peter Venkman gewesen wäre, der da expandiert wäre, weil der hätte doch null ein Händchen gehabt dafür. Das siehst du wahrscheinlich schon im ersten Film, so.
Ja, das auf jeden Fall. ich glaube, der eine Typ, der als Kind die Ereignisse 1984 da mitverfolgt hat, von der Straße aus, der ist auch jetzt dabei in New York, ist es richtig?
Ja, wartet aber noch darauf, irgendwie seinen ersten Geist fangen zu können und ist, glaube ich, jetzt frisch zum Team gestoßen, also kam's zumindest für mich rüber. Mhm. Dann gibt's ja noch diesen Typen, der irgendwie eigentlich mit Geistern selber gar nichts am Hut hat, der aber das Equipment total mag und gerne rumbastelt und so. Finde ich auch irgendwie schade.
Ja, ich ist es so ein bisschen so wie Holzman ohne Geisterjagd.
Es ist halt schwierig, sobald so dieser Background komplett fehlt, also Bezug zu solchen Phänomenen, das finde ich halt. Ich meine, Trevor und Lucky haben da jetzt auch nicht den krassen Bezug zu, aber weiß ich nicht. Werden dann noch irgendwie so mitgerissen. Es ist ja immer die Frage, man weiß ja nicht, wie das hier im Film ausgefallen wäre, so, aber finde ich jetzt irgendwie schwierig, dass der einfach zum Team gehört, zur Firma und einfach nur an dem Zeug da rumschraubt. Also.
Ist halt der Tüftler, ist halt der Roland.
Aber selbst der hat ja einen Bezug zum Paranormalen. Also zumindest später.
Wir wissen nicht, wie das dann noch ausgearbeitet worden wäre, aber das sind halt jetzt die Infos, die wir haben. Ist da noch jemand bei denen im Team? Ray ist noch mal ganz down zusätzlich, weil sein bester Freund halt verschwunden ist.
Und muss auch noch mal sagen, was wir noch erwähnen müssen, er trägt eine Augenklappe,
was ich interessant fand, weil ich mich an Interviews mit Aykroyd erinnern kann, wo er sagt, meine Hüfte ist kaputt und ich sehe nur noch auf einem Auge was. Ja, das ist ganz interessant. Ja,
das war ein Unfall mit einer Gabel, aber er möchte nicht drüber reden. Ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen witzig, aber auch irgendwie unnötig. So, keine Ahnung.
Ich fände ihn aber mit einer Augenklappe echt cool. Augenklappen sind cool. Ja.
Weiß ich nicht.
Ich muss an Sander denken. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung.
Ja. Ach, muss nicht sein. Keine Ahnung. Ist ganz, ganz witzig. Und er, ja, auf jeden Fall hat er dann irgendwie noch ein gestörtes Verhältnis zu Egons Tochter. Weil sie ihm, glaube ich, Vorwürfe macht oder so. Und auf jeden Fall sind die nicht so richtig miteinander warm geworden. Ja. Also die existieren so in der Unternehmung nebeneinander her. Und Er ist so bisschen Vaterfigurenersatz, aber dann irgendwie auch nicht. Mhm. Und da gibt's eine Szene, wo sie sich dann irgendwie, wo sie aneinander geraten und sie läuft dann weg wie ein kleines Kind, obwohl sie eine über 30-jährige Frau ist und so. Und I don't know.
So ist das, ja.
So ist das. Und was passiert dann? Was passiert dann? Es ist, Alter, passiert so viel. Es ist schwierig, das zusammenzubekommen. Die Los Angeles, also da gibt es diese Bewegung der Freigeister, keine Ahnung, Spirits Unleashed, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die sich halt dafür aussprechen, das ist so eine Protestbewegung, dass die Geister halt auf freien Fuß kommen alle, dass die nicht eingesperrt gehören. Die haben aber keine Ahnung davon, dass das halt alles bösartige Dämonen sind und das durchaus in Ordnung ist. Und dann gibt es noch diese andere Firma, Company, Morbius-Gruppe oder so. Möbius-Gruppe, die wollen die LA Ghostbusters übernehmen?
Ja, die wollen im Prinzip die Geister als Waffen missbrauchen, benutzen und so weiter. Mhm. Und die LA Ghostbusters haben sich ja eh einfach, weil es ja nichts zu tun gibt, als also in dem Job, den sie eigentlich machen sollen. Die haben sich ja, wie gesagt, durch diese ganzen Influencer, Social Media Sachen ja eigentlich auf einem anderen Markt positioniert, wenn man so möchte. Und diese Möbius-Initiative möchte die ja quasi, also verspricht denen ja, sie ja so ein bisschen rauszukaufen, wenn sie ihnen halt einen Geist anbieten können. So, ne? Hm. Und dementsprechend versuchen jetzt die LA Ghostbusters, also die fahren jetzt nach New York und fragen dort, hey, könnt ihr uns einen Geist aus eurer Verwahreinheit leihen? So. Was schon, ist schon, es hat schon was, aber ist auch ein bisschen
Danny, seltsam. Ja. Also während wir drüber sprechen, mir wird immer bewusster, dass das wirklich als Miniserie echt Potenzial hätte alles.
Wie gesagt, also ich finde das, also als Film ist das echt nicht gut, finde ich, weil das zu viel ist. Ja, aber als Serie fände ich das auch echt spannend. Also das könnte ich mir gut vorstellen, wenn die Charaktere ein bisschen besser ausgearbeitet, ein bisschen interessanter, ein bisschen relatable wären und so und der Humor passt und so und tonal und das Finale nicht so drüber ist und so, dann hätte das was. Auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben noch vergessen zu erwähnen, es gibt noch, weil du gesagt hast, wen gibt's denn noch so, es gibt noch in dem New York-Team gibt's ja noch Quaid. Quaid ist ja der diese Visionen hat.
Ach so, ja.
Das sollte man noch erwähnen, dass der ist dieser Psychic-Typ, der halt irgendwie Sachen sieht
aber fühlt. Aber wer war das, der mit der Veronika Spengler anbändelt?
Das war der andere, wie hieß der nochmal, Becker oder so?
Becker, das ist der, den wir als Kind schon getroffen haben.
Das ist 84, oder? Der ist ja ein bisschen fast so Hauptfigur.
Hast du dir da Notizen gemacht? Du guckst so.
Ich guck parallel,
das Video.
gut, dass es Untertitel gibt.
Ah, guck tatsächlich das Video.
Ja, ich meine, was soll ich denn machen? Wenn man hier ein paar Sachen vergisst und das nebenbei hier ein bisschen rausgucken kann wieder, ist das doch okay.
Früher hätte ich mir da Notizen gemacht, jetzt da wäre ich nicht so am Schwimmen. Aber wir kriegen das gut zusammen, glaube ich.
Wir müssen das ja auch nicht im Detail ausrollen. Im Zweifel können die Leute sich das Video ja auch angucken. Wie gesagt, das hat Untertitel und kann man sich wunderbar angucken bei YouTube. Halt.
Ah. So. Gut, die sind also in New York, um nach einem Geist zu bitten.
Mhm.
Mhm. Und was passiert dann?
Ich weiß nicht.
Und dann,
ich schneide das alles.
Dann ist das nach Quatsch. Nee, das ist doch so, dass die New York Ghostbusters tatsächlich zum ersten Mal einen Geist vor die Nase bekommen. Und zwar so ein Drachen, so eine Art chinesischen Drachen mit einem
menschlichen Gesicht. Ach Gott, das ist auch so blöd irgendwie.
Und es ist halt ein Geist und stellen sich furchtbar an, weil sie ja noch nie einen Geist gefangen haben und kriegen es irgendwie dann am Ende doch hin und das ist dann der Geist, an den die anderen gelangen wollen.
Nee, sie verkacken es ja komplett. Also
sie verkacken es komplett.
Die failen ja hart, also so, weil die Aussage,
die failen hart.
Weil sie ja, wie gesagt, hart. Gar keine praktische Erfahrung haben mit dem Equipment, schießen sie halt alles kaputt irgendwie, also Schäden in Millionenhöhe so. Quaid hat ja, also bei dem ist ja so, dass er quasi so Sachen auch fühlt und sowas, ne? Und dementsprechend hat er da total Schwierigkeiten und ist auch von diesen Visionen geplagt und der richtet da noch irgendwie am meisten Schaden an, so, und ist auch von dieser Präsenz von dem Geist so überwältigt. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, verkacken sie es total, nachdem sie ja alle davon geträumt haben, endlich mal ihren ersten Geist fangen zu können.
Ja, und dann gehen sie doch, also nicht die, sondern die anderen gehen auf das Dach des Gozer- oder Shandor-Gebäudes. Ja, das sind die LA-Leute, hä?
Die LA-Leute.
Um deine Beschwörung durchzuführen, weil das Gebäude natürlich dementsprechend designt ist, um Geister anzuziehen. Und tatsächlich tauchen da Geister auf, und zwar Zul und Vince Clortho. Ja, hat sich angeboten, ist das Shandor-Gebäude zum... Ah ja, ich meine, da kommt nicht irgendeiner vorbei, da kommen schon zwei Terrorhunde vorbei, das ist ganz klar.
Hat der Max nicht auch gesagt, dass da zuerst irgendwie, also dass da so ein Riss quasi aufgeht und dass da erst so eine sehr putzige Kreatur rauskommt, die sich dann plötzlich verwandelt und es sind dann Zul und Vince Clortho?
Ja, das finde ich aber auch ganz
witzig. Die Idee finde ich auch nett, ja, hat was.
Ja. Ich meine, es ist auch schon ganz oft gewesen, dass du so einen Effekt hattest, weißt du, erstmal was ganz Süßes und auf einmal ist es total scary. Also, das gab's bei Galaxy Quest und bei Evolution und so. Das ist schon, aber ich find's cool. Es hat was.
Ja, es hat was.
Ja. Ich fänd auch so eine Cutie-Version der Terrorhunde cool. Die sich dann so aufpoppen und dann diese klassischen Hunde sind.
Ja, du, warte ab. Im nächsten Film gibt's dann die Mini-Terror-Dogs.
Auf jeden Fall, die finde ich gut. das hört sich nach was an, wo ich irre viel Geld für ausgeben will.
Ja, ja. Oder?
Oh Mann, Cutie-Terrors. Cutie-Terrors, so heißen die dann auch. okay, dieses LA-Team ergreift dann sofort die Flucht, also die versuchen erst gar nicht drauf zu schießen. Die einzige, die es versucht, ist das weibliche Mitglied, das übrigens auch schon öfter ersetzt wurde, weil sie halt immer eine nächst Jüngere haben wollten für ihr Influencertum.
Ja, also die ist halt relativ frisch im Team und die möchte sich aber auch beweisen. Also die möchte halt wirklich auch, also das ist die einzige da, die noch so richtig Bock hat, irgendwie sich als Ghostbuster beweisen zu wollen und so. Ne?
Weil sie schon selbst Influencerin ist, erfolgreich, und das irgendwie nicht nötig hat. Also
ja, eben, genau. Also sie war ja vorher schon erfolgreich und wollte ja eigentlich zu den Ghostbusters, um eben da irgendwie was reißen zu können, was Neues zu machen. Jetzt macht sie halt genau den gleichen Scheiß und da hat sie halt null Bock drauf und dementsprechend ist sie auch schlecht gelaunt oft und so.
Also sie versucht es, gegen die anzutreten, aber sie gerät dann in dämonische Besessenheit. Und dann ist sie ganz schön in Rammellaune.
Let's go, Mom.
Ja.
Ja, so ist weiter? Das. Und wir kriegen ja auch später noch unseren Key Master. Wir haben, glaube ich, noch irgendwie die Figur, ich glaube, Dante.
Ja.
Haben wir vergessen. Das ist ja derjenige, der ja auch irgendwie halt die Geister befreien möchte aus der Containment Unit.
Ja, weil er dieser Bewegung angehört.
Genau, die halt irgendwie den Geistern eben Rechte einräumen und sagen, hey, waren ja auch mal Menschen und dementsprechend ist das ja Sklaverei, wenn die einfach in so einer Containment Unit gehalten werden.
Aber ist er nicht derjenige, der da mit dieser Veronika anbändelt? Und dann stellt er fest, dass, die sind ja gar nicht so schlimm und sie ist ja eigentlich so ein gedroschener Charakter und trau ihrem Vater hinterher und allem Möglichen und so.
Ja, also die bauen ja schon so eine Verbindung miteinander auf. Die haben ja auch ein Date zwischendurch und so. Und dementsprechend durch sie fängt er ja an, sich dann auch so zu hinterfragen. Und er steht dann ja in der Feuerwache vor der Verwahreinheit und fängt dann in dem Moment ja auch an, das irgendwie zu hinterfragen. Möchte es ja dann eigentlich auch nicht machen. Aber.
Ja, aber.
He gets possessed. Um Max Landis zu zitieren. Und zack, haben wir den Schlüsselmeister.
Ja.
Und der lässt die Geister frei. Und da geht's ab.
Ja. Und dann geht's ab. Und dann, das ist, ich glaube, da kollabiert schon die Feuerwache oder so. Kann das
ja
sein?
Ja, also es ist halt, also es ist auch, die Beschreibung von der Szene, das ist so over the top und drüber. Er sagt ja, überall fliegen Geister rum, es ist richtig krass und hier und da und es ist aufwendig und ne, alles. Und dann kommt ja die Vroni Spengler, ja.
Die Vroni. Die Spengler Vroni.
Und genau, es ist ja so, dass Dante ja Janine in den Schrank eingesperrt hat, ne, nachdem also sie wollte ihn ja irgendwie niederschlagen, nachdem sie geschnallt hat, dass der da irgendwie in die an die Verwahreinheit ran möchte, und er hat sie überwältigt. Und die Vroni holt jetzt die Janine aus dem Schrank raus und schießt halt nebenbei auf die Geister und so weiter, und dann schickt sie ja einen Hilferuf raus.
Genau. Help. Und der geht raus an alle, die mal irgendwann Geisterjäger waren oder damit zu tun gehabt haben.
Ja, geil. Die irgendwie, keine Ahnung, dekommissioniert worden sind.
Genau. Und ist das nicht dann auch der Moment, wo Ray Peter anruft? So ungefähr?
Ja, das kommt dann auch. Also wie du schon gesagt hast, die Feuerwache bricht halt zusammen, die kollabiert komplett.
Ist ja schade drum. Finden sie vielleicht einen neuen Platz in so einem China-Imbiss oder
ja,
so?
Ja, wer weiß. Ja, an dem Punkt, es ist natürlich klar, kann man jetzt mal sagen, das hat natürlich irgendwie Impact und ist natürlich spannend, ne, wenn man was altes Bestehendes kaputt macht, so.
Nee, finde ich doof. Also das ist so dieses höher, schneller, weiter, also dasselbe in, kritisiert das, dass sich so Legacy-Fortsetzungen wiederholen, aber im Grunde genommen ist es genau dasselbe, nur in extremer. Also die Szene genau hatten wir im ersten, ja, da ist halt das Dach kaputt gegangen und diesmal soll das ganze Haus kaputt gehen, ja.
Ja.
Also einfach dasselbe in mehr. Und
ja, das hast du ja halt auch, da kommen wir dann ja noch drauf, wenn das Finale läuft, das ist einfach auch genau die gleiche Suppe, nur auch noch größer, höher, weiter und so, ne? Und also das kann ich schon mal sagen, ich bin einfach wahnsinnig froh, dass wir den Film nicht bekommen haben, ehrlich gesagt. Und ich bin da wirklich auch froh, dass Sony eigentlich dann Paul Feig gesagt hat, hier mach deinen Film, weil das für mich deutlich besser ist als das hier.
Ja, das steht außer Frage. Ja, also Ray ruft Peter an.
Mhm.
Und Peter ist irgendwo auf seiner Südseeinsel oder so und
ja,
man sieht
da,
halt.
Liegt da am Strand.
Er liegt am Strand, weißt du, so, oder quasi nur mit der Badehose an irgendwie. Wahrscheinlich hat er noch so ein Cocktailglas in der Hand, kann ich mir so vorstellen. Mhm. Und treibt da irgendwie so auf so. Und im Hintergrund läuft Dana da rum mit ihren Kindern und Enkelkindern und alles. Und dann sieht er halt nur, Ray ruft an und sagt sich, oh nee.
Was für eine beschissene Szene wäre das geworden. Ja. Und wie gesagt, es ist, keine Ahnung, also wenn du schon Bill Murray dahin kriegst, dass er da mitmacht. Das wäre eine Szene gewesen, wenn er partout gesagt hätte, ich habe da keinen Bock drauf, hätte man das, indem man ihn eigentlich nur im Ansatz oder von hinten sieht und man kann erahnen, okay, das ist Peter. So, dann wäre das witzig gewesen, wenn er das so sieht und drückt das dann so weg und lehnt sich wieder zurück und lutscht weiter an seinem Strohhalm, also vom Drink.
Ja.
Das hätte ich witzig gefunden, aber wenn man jetzt wirklich Bill Murray für die Rolle bekommen hätte, ist das Respektloseste, was man hätte machen können mit der Figur.
Ja, und auf so vielen Ebenen. Also, das wäre auch wieder was, wo ich sagen würde, ich kann, das sind ja trotzdem Freunde. Warum soll denn der da jetzt den wegdrücken, wenn er da um Hilfe ruft? Das ist Schwachsinn und es ist so eine Verschwendung, den so gesondert dann halt irgendwie auftreten zu lassen. Das ist irgendwie, wenn du in Legacy am Ende Peter nicht mit dabei gehabt hättest, aber so mittendrin im Film diese Szene mit den Karten und Dana.
Mhm.
Weißt du, diese Endcredit-Scene, wenn man nur das gehabt hätte halt.
Ja.
Irgendwie ohne Zusammenhang, weiß ich nicht, ist eine Verschwendung. Aber du hast recht, das ist eine Szene, die man, wenn Bill Murray partout Nein gesagt hätte, durchaus so hätte drehen können, dass man ihn nur so von hinten sieht. Das stimmt, da ist vielleicht so ein Hintergedanke dabei gewesen.
Der weiß,
weil der muss ja noch nicht mal was sagen dabei.
Genau das, ja. Ach, keine Ahnung, ich find's aber ja, weiß nicht, ist irgendwie so ein Gag, wo du sagst so, ja, keine Ahnung. Das ist so dieser typische Cartoon-Gag irgendwie, weißt du, wenn du irgendeiner Zeichentrickserie in irgendeiner Folge irgendeine Figur, irgendeine Randfigur, irgendwas, weiß nicht, Patrick muss auf das Haus von SpongeBob aufpassen, ja, und es passiert gerade ein Haufen Scheiße, das Haus brennt und er versucht halt SpongeBob zu erreichen und SpongeBob sitzt so am Strand, weißt du, und trinkt irgendwie und drückt ihn weg. So, das ist halt so ein Gag, so in so einem Cartoon oder so. Ich stelle mir das total witzig vor. Aber nicht in einem Ghostbusters-Film, also ich weiß es nicht.
Ich bin immer dafür, dass SpongeBob am Strand sitzt. Wirklich, das finde ich toll. Und wenn er dann noch ein Lagerfeuer anmacht, finde ich noch besser. Das Allerbeste.
Oh Mann. Ja, jedenfalls geht's dann Richtung Finale und jetzt geht's ja ab. Ne? Also die Geister fliegen alle rum und auf dem Shandor-Gebäude geht's rund. Und Schlüsselmeister und Torwächter haben miteinander
gepopselt. Ghost-poppt.
Was soll ich so direkt sagen?
Das ist eine legitime Bezeichnung.
Sie haben sich sehr liebevoll umeinander gekümmert, so. Und
stell mal vor, ey, ernsthaft, da sind zwei besessen, weil wenn Schlüsselmeister und Torwächter Besitz ergreifen von zwei Individuen, haben wir jetzt zweimal gesehen, dann übernehmen die ja trotzdem so ein bisschen die Eigenschaften der jeweiligen Individuen. Mhm. Ja, stell mal vor, die besetzen so die zwei romantischsten Menschen auf der Welt. Weißt du, und dann treffen die sich so zum Candlelight-Dinner und setzen sie so an den Tisch, machen erstmal. Finde ich mega geil.
Aber wirklich, also wirklich so 3 Stunden am Stück Liebe gemacht, einfach so, weißt du. Ach, Suli, es war so schön.
Oder stell dir mal vor, beim Speed-Dating, weißt du, bist besessen vom Schlüsselmeister, aber du musst deinen Torwächter noch finden, ja, und dann gehst du zum Speed-Dating und, das, ja.
Speed-Dating, dann gibt's aber immer jemanden, der eine Glocke, bindet.
Ja, das
dann,
ist Max und Landis.
Da musst du dich um stimmt, in dem Video.
Das ist auch so, ey, diese, weiß ich nicht, also es wirkt auch alles so weird, wie er das da so, wie er dieses Setting so, diese schwarze Kerze, die er sich da anzündet, und dann diese komische Glocke, die er da hat und da so bimmelt, als er so anfängt zu erzählen, es wirkt alles so, boah, Alter, irgendwie auch ein bisschen eklig, ne? Weiß ich, mit dem Typ kann ich echt, weiß nicht, den schaffe ich nicht.
Du musst den echt nicht schaffen.
Das musst du nicht schaffen. Ja, wo sind wir denn? Bringen wir das mal durch, weil Leute, ey, er kriegt das nicht mit, aber mein Internet ist so am losen heute Abend. Der Danny tut mir so leid.
Ja, wir sind jetzt auch beim Finale.
Wir sind beim also Finale, ja.
Der Ruf von Vroni Spengler ist er erhört worden und Winston hat mit seinen massiven finanziellen Ressourcen, die er hat, alle möglichen Ghostbusters, Franchise-Nehmer, alle Teams einfliegen lassen, alle Fahrzeuge. Wir sehen keine Ahnung, wie viele verschiedene Ghostbusters-Fahrzeuge. Und da sagt er.
Das ist schon schlecht.
Und da sagt er ja auch, ja, weil wir wollen ja Spielzeuge verkaufen. Ich denke mir die ganze Zeit so, jo. Das ist genau das ist genau der Grund, warum du den Film nicht machen durftest, mein Lieber. Genau deswegen.
Ja, keine Ecto Ahnung. 500, geil, endlich.
Ey, weiß ich nicht. Wer braucht das? So, keine Ahnung. Ich hab letztens so den Gedanken gehabt, weißt du, also so eine Sache, von der ich immer dachte, das fände ich irgendwie blöd im neuen Film so. Aber das wäre was, das hätte irgendwie schon wieder was, wenn man im neuen Film Ecto 1 und Ecto 1a nebeneinander so fahren sieht oder so. So blöd, ja, wie das jetzt klingt, aber irgendwie, das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass sowas gut funktioniert, so. Aber, ey, keine Ahnung, dann hast du einen Müllwagen, dann hast du da irgendwie einen modernen Sportwagen mit einem Logo drauf und so. Ey, ernsthaft, warum?
Solange ich meinen Geisterfeger bekomme, ist alles in Ordnung, ey. Wirklich. Dann bin ich selig.
Schon klar.
Das ist der Grund, warum ich mit Legacy mir schwer. Ich habe da nie drüber geredet, aber der Geisterfeger fehlt mir.
Ja, klar. Ja. Ich ganz im Ernst kann ich auch nicht verstehen, aber ich bin mir sicher, im Sequel kriegen wir das.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn im Sequel.
Ich mache übrigens mal ganz kurz, glaube ich, vielleicht machen wir die Webcam mal aus. Das könnte ja übrigens verbindungsmäßig auch helfen.
So. Ja, ich glaube, aber das hat nichts mit meiner beschissenen Internet. Das bricht ja komplett weg.
Okay.
I don't know.
Aber vielleicht ist es ja trotzdem
egal.
Hilfreich.
Genau. Gut, Also Gozer taucht auf und dann die Ghostbusters sind alle da auf dem Häuserdach wieder.
Alle 15 Boah. Ghostbusters oder so, hat er gesagt.
Ja, ne? Man muss sich das noch so komplett zerstört und auf mehrere Ebenen so vorstellen. Also weil es ja noch im ersten Teil ist ja böse explodiert. Da hat auch keiner was gemacht im Anschluss anscheinend. Ja, das ist nicht wieder hergerichtet worden, dass man irgendwie Mieten einnehmen kann. Nein, das hat man einfach mal so 30 Jahre so gelassen. Mhm. Ja, ab und zu ist mal einer erschlagen worden, wahrscheinlich, der unten so spazieren war, von so runterbröckelnden Steinen. Keine Ahnung. Ja, und dann stehen die da oben und ist das jetzt schon der Moment, wo die Vroni Kontakt zu ihrem Vater bekommt oder ist das später?
Ich glaube, das kommt später.
Das kommt später? Okay. Auf jeden Fall kommt dann Goza. Und Gozer zieht wieder so die Nummer ab, ja, hier sucht ihr eine Zerstörerform aus und einer sagt, da müssen wir uns was Harmloses aussuchen und Ray sofort, nee, denkt alle an Klopapier. Und alle so, Klopapier, und das funktioniert und Gozer wird zu Klopapier und einer schießt dann, von denen schießt das Klopapier weg, weil Klopapier ist ja nur Klopapier und damit ist Gozer tot. Danny,
ja.
Was hat das mit dir gemacht? Bist du da dabei? Sagst du, das ist gut? Sagst du, das ist gut, aber da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen, ich bin eher für zwei Rollen Klopapier, oder?
Nee, ich bin da für die dritte Variante. Ich find's einfach komplett scheiße. Weiß nicht, wie dumm ist das denn? Also, weiß nicht, also jetzt schon Fäkalhumor in Ghostbusters einbauen und so, weiß ich. Da gibt's Leute, die beschweren sich über einen Queef-Joke im Reboot und sagen, mit dem Klopapier ist voll geil. Ey, das ist wirklich...
Das Klopapier ist ja erstmal fäkal nicht beeinträchtigt.
Ja, aber ja? Es ist ja zu dem Zweck da.
Das stimmt.
Siehst du? So.
Das stimmt. Das Problem ist halt, dass in dem Moment, wo Gozer quasi erschossen wurde, ist die Bahn frei für Gozers mächtigeren Hintermann, Hinterfrau, Hinterentität, Tiamat.
Mhm. Ein riesiges Auge.
Weil Gozer ist ja noch nie irgendwie dafür da gewesen als vernichten, sondern ist ja quasi der Vormann zu Tiamat. Und das war auch 1984 schon so beabsichtigt, dass Gozer nicht gewinnt oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil es geht eigentlich um Tiamat im Hintergrund.
Ja, aber das ist übrigens so hohl, weil dann hätte Tiamat im ersten Film ja auch schon auftauchen müssen, als sie, also keine Ahnung, schließt sich mir nicht.
Ja, darum geht's doch gar nicht. Da war Tiamat gerade in der Südsee.
Mit Peter Venkman.
Peter Venkman.
Hat Buhl gespielt.
Ja, irgendwie sowas, genau. Da kommt Tiamat also, ein großes Auge.
Mhm, ganz toll.
Ich bin ja ein großer Fan von Tiamat, aber von Tiamat aus den Comics finde ich super.
Ja, stimmt schon. Aber es ist auch irgendwie, weiß ich nicht. Ich find's halt schade, weil du Gozer damit ja auch irgendwie diese Bedrohlichkeit komplett nimmst. Und das finde ich super schade, weil das ja gleichzeitig eben auch den ersten Film so ein bisschen runterdrückt. Ne? Weil der das ja das sagt, hey, die Gefahr war ja schon früher nicht so gegeben.
Ja, und das relativiert auch die Leistung der Ghostbusters
genau
damals.
Genau, das ist. Und das ist ja irgendwie, das ist so paradox, weil das ist ja irgendwie einer der ersten Sätze, die in dem Video fallen, wo Max ja irgendwie sagt so, ja, das ist ja auch so blöd in Ghostbusters 2, ein paar Jahre später, ne, sind die irgendwie pleite und so und keine Helden mehr und so weiter, ja, aber jetzt sind das ja gefeierte Helden und Legenden und so, ja, aber das macht doch überhaupt keinen, das ist doch total kontraproduktiv, wenn du dann zeigst, hey, die Gefahr, die ihr da gebannt habt, die war eigentlich gar keine so, weil das war ja irgendwie nur quasi das Vorspiel.
Eben genau.
Ja, ist doch Bullshit, also.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist doof. Also ich bin nach wie vor, ich finde Tiamat cool. Ich glaube, das hätte ich auch cool gefunden, wenn der jetzt in Legacy, wenn er sich genauso abgespielt hätte, aber es wird einfach um Tiamat gehen, aber nicht als mächtigere Entität, sondern als gleichwertig mit Gozer.
Ja, zum Beispiel, ja.
Weißt du, so in Comics war das ja so, dass Tiamat irgendwie auf unsere Dimension aufmerksam geworden ist durch diese Dimensions-Ripple, die
eine Ripple.
Ripples durch die Schwingungen, die entstanden sind, als Gozer 84 besiegt wurde. Ja. Und das finde ich ganz cool. Das, da hätte man was machen können. Aber dieser Tiamat hier gefällt mir nicht so gut. Nee. Da als nochmal größere Nummer, Hausnummer.
Ja, vor allen Dingen, warum jetzt noch der Herr der Ringe kopieren? das Auge. Also
ja, gut.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also dieses ganze Finale, das ist was, das kannst echt in die Tonne kloppen. Also so viele, also so interessante Ansätze da auch sonst vorhanden sind in diesem Pitch, das ist halt, das kannst du komplett im Klo runterspülen.
Ja, wirklich. Das ist so, das ist wirklich so ausgeuferte Fanfiction, ja, so Szenen. Genau, also spätestens, wenn der Bürgermeister Walter Peck auf dem Polizeiauto steht und die Leute anfeuert.
Danke,
ja.
Das ist so die Stelle bei diesem Pitch und der Landis feiert sich ja so ab für diese Idee, wie geil das ist, dass der, weißt du, das Walter Peck, also zum einen Walter Peck als Bürgermeister, warum? So nach 30 ja. Jahren, warum? Und dann, dass der da irgendwie alle New Yorker aufruft, kommt jetzt und macht gute Laune. Was übrigens auch Blödsinn ist, weil das hat ja einen Grund in Ghostbusters 2, warum die New Yorker positive Energie bringen, ja, weil das ja eben mit dem Mood Slime, ne, und so weiter. Es hat ja in Bezug auf den ersten gar keinen Sinn auf Gozer irgendwie. So, warum? Ne, das beeinflusst das ja nicht.
Nee. Also, aber das ist auch eine interessante Idee, gell? Da hätten sie sich im zweiten Teil die Freiheitsstatue schenken können. Die hätte einfach Walter Peck gebraucht auf dem Polizeiauto, der so alle Leute anfeuert. Der ist einfach eine Stimmungskanone.
Das ist auch, das stelle ich mir so unfreiwillig komisch vor. Und jetzt nicht im Sinne von, boah, der neue Ghostbusters ist so lustig, sondern boah, wie cringe ist eigentlich der neue Ghostbusters. Das ist ja richtig schlecht. Wie der alte Walter Peck, weißt du, dieser alte Sack, da steht mit so einem Megafon und zu der Musik so die so ein Fist Pump macht, weißt du, die Fäuste so hochschwingen, so, yeah, New York, yeah, come on, give it to me.
Ich finde das voll geil.
So, ey, also wie schlecht ist das? Nein, das ist richtig,
ein Team. Das ist richtig geil, nein. So Jürgen Drees-mäßig irgendwie, nein. Im Ballermann.
So. Ich bin der König von Mallorca.
Ich bin der König von New Yorker.
Von New Yorker?
Ja. Und alles so, yeah.
Na, das ist alles viel zu überladen. Halt auch diese vielen Ghostbusters-Teams und so. Weißt du, hast du dann lauter blasse Figuren? Ich meine, ja, Begründung ist ja, ja, da sollten ja dann noch ganz viele Spin-Offs kommen mit diesen ganzen Teams. Und ich denke mir so, nee.
Interessiert mich doch gar nicht, diese scheiß Teams. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie geht's dann weiter auf ein Hausdach?
Genau.
Veronika, die Veronika.
Jetzt kommt, glaube ich, der Kontakt zu ihrem Vater irgendwie, ne?
Wie hat sich das abgespielt? Sie hört die ihren Namen oder so, oder?
Genau. Also im Prinzip das, was sie ja schon mal gedacht hat, das, was sie gehört hat, was sich dann aber nicht als ihr Vater entpuppt hat, aber diesmal ist es wirklich so. Ich weiß das gar nicht.
Egon taucht hier selber noch nicht auf, weil 2014 war die Technik noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre.
Ich weiß das allerdings nicht mehr, also tauschen die sich aus oder wie
ja, war das denn? Ich glaube, Kochrezepte oder so tauschen die. Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur so ein emotionaler Moment und den gibt's ja auch schon vorher, wenn die halt irgendwie mit dem, ich glaube, ein Hubschrauber zieht die aufs Häuserdach hoch, also die stehen auf so einer Plattform alle zusammen. Und diese Plattform ist dann irgendwie angekettet an einen Helikopter, der das ganze Team nach oben fliegt, aufs Dach vorher. Und ist es ja schon so, dass die Vroni dann der Ray sagt zu Vroni, ja, er wäre stolz auf dich gewesen. Also eher im Sinn von dein Vater, der Spengler Egon.
Der Spengler.
Und ihr wird dann in dem Moment bewusst, hey, Moment, ich war total arschig die ganze Zeit zu dem, ich war ja voll die Bitch gewesen. Das ist ja eigentlich der Best Buddy von meinem Vater gewesen und der hat ja quasi dieselben Verlustprozesse durchgemacht wie ich. Und dann sagt sie zu ihm, ja, auf dich wäre er auch stolz. Und dann guckt Dan Aykroyd total Dan Aykroyd-mäßig. Und dann sitzt sie halt oben und dann kommt das mit der Klorolle und dem großen Auge und so und also Sauron ist auch da.
Ja. Und parallel, du siehst ja auch Slimer, das kommt ja noch mit dazu, der ja die ganze Zeit um dieses Gebäude so rum, hin und her huscht so. Ja. Und Quaid, der ja diese Vision hatte und da ja auch Slimer gesehen hat, wird jetzt eben auf den kleinen grünen Knubbel aufmerksam. Und Slimer, also er versteht dann ja wohl, dass Slimer irgendwie zeigt, wie man das Ganze aufhalten kann. Das sind irgendwie so Runen oder sowas, ne, irgendwie auf irgendwelchen Säulen oder sowas. Und die müssen zerstört werden, so. Und
ja, ja. Ich finde das aber geil, Slimer als derjenige, den man irgendwie zu Rate zieht, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich finde, da könnten sie auch in den neuen Serien drauf aufbauen, ja. Immer wenn die die Physiker nicht mehr weiter wissen, dann suchen sie Slimer auf, der halt so weise geworden ist, so einen langen Bart hat und so und dann halt irgendwie in seine Silberkugel guckt und dann vielleicht, ich fände das total gut, oder?
Ja.
Ich wusste, dass wir hier einer Meinung sind. Wirklich. Ich danke dir für deinen Zuspruch.
Ja, gerne.
Nein, mega, mega cool. Und dann, was passiert
ja,
dann?
Also, es ist ja so, dass Ray realisiert, dass das halt die Ströme kreuzen halt nicht genug wäre, um das Ganze aufhalten zu können, so, ne? Weil dass so ein Tor so groß ist, ja, wenn da so ein Auge rauskommt, ja, dann muss da ein bisschen mehr her.
Absolut. Was Ray da realisiert, finde ich
das
gut.
Das realisiert. Und er kommt dann darauf, ja, es muss ein Protonic Reversal innerhalb dieses Gates geben, ja.
Es muss jemand da runtergehen, da reingehen.
Muss jemand da reingehen. Und ja, dann geht Ray quasi da rein und lässt sein Protonenpack da hochgehen.
Und stirbt den Heldentod, emotionalerweise. Und dann ist das gut.
Ja. Ja,
ja, gut. Also Finale ist komplett Schrott. Ja, leider. Kam danach noch was? Ich glaube, das war's, oder?
Ja, das war's dann im Prinzip, ja.
Das war's im Prinzip. Ja, ja, wie gesagt, das Ende ist Schrott. Zwischendurch.
Ach so, warte. Es sollte am Schluss noch eine Orchesterversion vom Ghostbusters-Theme geben.
Klingt nie gut. Habe ich einige von gehört, klingt nie gut.
Geht so.
Geht so, ja, aber ja, nee, ja, so richtig.
2016, Theodore Shapiro fand ich schon ganz nice, aber funktioniert halt auch nur in diesem kleineren Rahmen, so als Versatzstück irgendwie, finde
ja,
ich.
Ja, genau, Versatzstück ist schön, ja, aber ich finde es nicht so gut wie das Original, also wie es, wenn es ein Lied ist, ein Song. Mhm. Ja, also ein paar schöne, interessante Ideen. Ich mag das mit diesem Arschloch-Influencer-Team in L.A., ich finde, das hat irgendwas. Aber so als Nebenplot in der Serie vielleicht, ich weiß es nicht. Zu viel Fokus muss da nicht drauf sein.
Nee.
Ich mag das, was mit Ray gemacht wird, also dass der sehr emotional ist und hier ist er halt ziemlich down. Mhm. Aber das finde ich in Ordnung, weil haben wir schon oft drüber geredet, jemand, der sehr up ist, kann auch sehr down sein. Ja. Das liegt in der Natur. Und ich finde es auch schön, dass man hier Ray tatsächlich, dass der nicht nur eine Randfigur ist, sondern dass der tatsächlich irgendwie noch involviert ist, einigermaßen in der Story und so. Und ja, Egon-Töchter finde ich immer gut. Da kommt da drauf an, was man draus gemacht hätte, aber
ja, also das
ist es halt zu überfrachtet alles.
Ja, also ich weiß nicht, also man hat ja auch nicht so viele Informationen über Veronica Spengler, so. Die Prämisse um Phoebe in Legacy fand ich irgendwie interessanter, dass sie halt gar nicht weiß, wer ihr Großvater war, und dass halt der Großvater ist und nicht der Vater. Fand ich halt spannender, weil sie ist ja quasi die eben Spengler ähnlicher ist, ne, oder eben Egon ist irgendwie quasi, oder die Gene von ihm mehr mitbekommen hat als Kelly. So, ne, ja. Das finde ich halt schon spannender. Weiß ja. Nicht. Ich kann mit diesem ganzen Pitch eigentlich nicht so viel anfangen. Es gibt so ein paar Sachen, die man da gut rauspicken kann. Wie gesagt, was man gut in eine Serie packen kann. Ich finde auch dieses ganze Thema, also diese Möbius-Initiative, das haben wir übrigens, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass die dann quasi, das ist der große Twist, dass die diejenigen sind, die Kultisten sind.
Ja, das sind die Shandor-Kultisten, also die Gozer-Anbeter quasi.
Und ja. Deswegen die Geister befreit werden sollten. So, ne? Also, ja, weiß nicht, diese ganze Prämisse darum, dass es vielleicht irgendwie Organisationen gibt, Leute gibt, die sagen, hey, aber es sind Geister, die haben auch Rechte, und den Ghostbusters dementsprechend irgendwie so ein bisschen Steine in den Weg legen, das finde ich total interessant. Und das wäre auch was ich mir gut vorstellen könnte für die nächsten Filme oder die Serie oder wie auch immer. Mhm.
Ich finde da ganz viele Ideen gut. Ich mag diese Geschichte mit dem LA-Team. Ich mag das, was er mit dem New York City-Team gemacht hat. Ich mag diese Bewegung, die Geister freisehen will. Und ich mag auch die Idee mit der Möbius-Initiative. Aber es ist viel zu viel zu viel. Also, wenn du da eine Serie draus machst, das sind ja 3 Staffeln.
Ja, im Prinzip.
Wie sollen die, und wenn ich die alle in einen 2-stündigen Spielfilm reinbringe, dann kommen ja alle Figuren zu kurz, weil keiner Zeit hat zum Atmen. Also das, so ein kleiner Abstecher gerade. Ich habe gerade den aktuellen Jurassic World gesehen, wo ja die Alten alle drin sind und die neue Team da mit Chris Brett und so.
Chris Brett, das ist doch der, der die Hand immer hebt, ne?
Chris Brett, ja.
Wow.
Verstehst du?
Ja, super.
Da. Und da hast du schon das Problem. Da sind dann halt 6, 7 Leute im Bild und jeder funktioniert noch als Stichwortgeber und muss irgendwas wahnsinnig Typisches für seine, also weiß ich nicht, also Alan Grant steht da und sagt, nicht bewegen. Ian Malcolm macht irgendeinen lustigen Spruch und Chris Brett hebt die Hand. Ja, weil dann Dinosaurier steht. Und dann reagiert wieder ein anderer und so wechselt sich das ab und keiner kann sich irgendwie so richtig entfalten, weil es zu viel ist. Und das Problem war ja bei so einem Ghostbusters-Film nochmal viel mehr, weil du ja nicht nur ganz viele Figuren hast, sondern du hast auch ganz viele Unternehmungen, die alle ihre eigenen Interessen haben und alle irgendwie auch behandelt werden müssen, wenn man das anschneidet. Und das wäre, glaube ich, so ein typischer Fall, noch viel mehr als bei Legacy der Fall war, wo ja wir im Vorfeld uns so viele Gedanken gemacht haben, wie könnte das sein? Und wir reden irgendwie einfach mal eine Stunde lang darüber, was diese Erinnerungsdingsbums in Somerville zu bedeuten hat, diese, na, Danny, wo die Namen der Toten,
dieses Denkmal.
Ja. Dieses Denkmal, ja, wir reden eine Stunde über das Denkmal. Guck mal, da, bei so einem Film, wie Max Landis hier gepitcht hat, da wäre das ja noch viel, viel, viel größer und schlimmer, sage ich jetzt mal. Man macht sich so viele Gedanken, was mit der Möbius-Initiative, was hat das damit auf sich und wie sind die entstanden und tralalalalala. Und der Film hat überhaupt keine Zeit. Und selbst wenn das ein Film von Herr-der-Ringe-Format wäre, von der Laufzeit her, ist er ja sogar ein Herr-der-Ringe-Film, weil wir haben am Ende Sauron.
Ja, stimmt.
Ernsthaft?
Ja, es ist.
Denkt doch in Herr-der-Ringe-Format. Ja. Könnte halt seine Idee oder diesem Pitch in keinster Weise gerecht werden, leider. Und dann ist halt nochmal die Frage, ob er Landis es geschafft hätte, den Humor einzufangen, der auch sehr wichtig ist.
Ja.
Das steht nämlich ganz woanders auf einem anderen Blatt, das wissen wir gar nicht.
Ja, das ist wieder ein typisches Beispiel, finde ich, für einen Regisseur, einen Filmemacher, der glaubt, Ghostbusters verstanden zu haben, aber irgendwie gar nicht diese Essenz eingefangen hat oder einfangen konnte, wie auch immer. Und ich finde schon krass, wie sehr er sich hier für seinen Pitch so abfeiert, ja, und dann auch immer so in Richtung Legacy halt schießt. So, und ich denke mir halt so, ja, Legacy hat's aber einfach in so vielen Dingen besser gemacht als du, weil Jason Reitman und Gil Keenan halt verstanden haben, wir müssen das runterbrechen aufs Wesentliche und müssen hier was Kleines erzählen, so, weil alles, was irgendwie jetzt mit Franchise kommt und so weiter, funktioniert nicht. Und ich find's auch, das hat Jason halt ganz gut verstanden, dass man halt auch irgendwie so ein bisschen diese Parallele reinbringen muss, so, ne, dass das Franchise ja jetzt so lange vor sich hingedümpelt ist und ja einfach nichts passiert ist. Und das ist ja hier durch die Tatsache, dass es die Ghostbusters ja auch nicht mehr gibt und so, ne, das haben die ja gut hier eingefangen. Und wenn du irgendwie jetzt in so ein, also nach 30 Jahren in so einen Film reingeschmissen wirst und da ist alles irgendwie schon ausgebaut worden und es gibt 1000 irgendwie Ghostbuster-Firmen, Büros, wie auch immer, oder gab es, weiß ich nicht, ich finde, das funktioniert nicht, weil du hast irgendwie so ein Anschlussproblem dann. In Legacy wirst du so reingeholt, weil du einfach an dem Punkt bist, wo du ja in der Realität als Fan, sage ich mal, ja auch bist oder gewesen bist jetzt. Ja. Ne? Du hast seit 30 Jahren kein richtiges Sequel gehabt. Du hast irgendwie nichts von diesen Figuren mehr gehört und so weiter. Und also, wie gesagt, bei allem, was man Legacy vorwerfen kann an hier drückt die Knöpfe und ist natürlich sehr auf Nummer sicher und so. Aber wie gesagt, Jason hat komplett verstanden, wie man so ein Sequel nach 30 Jahren einfach aufziehen muss und wie du die Leute da wieder ins Boot holst, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt, dieser ganze Pitch, also dieses ganze Video von Landis ist halt, er macht's auch brillant für jemanden, den man sich nicht gern angucken will. Ja, wir sind uns sehr schnell einig gewesen, dass wir den nicht ganz so sympathisch finden. Ja. Aber er macht's schon clever. Also er fängt sein Video an, er erklärt erstmal, wie ein Drehbuch funktioniert und wie wichtig ein Drehbuchautor ist. Ja, das macht er uns erstmal bewusst. Dadurch stellt er sich halt als jemand dar, der Ahnung hat. Anschließend erklärt er, wie genial er ist, also dass er halt irgendwie auch gute Sachen schreiben kann. Er lobt dann seine eigenen Sachen, wie diesen, ich glaube, das Drehbuch zu Looper und irgendwas mit Frankenstein hat er da irgendwie erwähnt. Also dann ist er gut aufgestellt. Er sagt erst hier, dass darauf kommt es am Drehbuch an und ich verstehe davon was. Und zweiter Punkt, ich bin übrigens gut, ich habe schon Sachen gemacht, die gut angekommen sind. Und dann legt er mit seinem Pitch los und da ist man natürlich dann erstmal, ja, es hört sich ja auch alles episch und beeindruckend an, wenn man sich da jetzt nicht so viel Gedanken drüber macht, aber es ist halt, ist auch unverfilmbar, das ist ja so teuer, also diese 200 Millionen ist völliger Mumpitz. Also
für Ghostbusters. Und er sagt ja auch an einer Stelle, das ist auch so absurd, da sagt er ja, 200 Millionen Dollar, das ist das, was die Marke Ghostbusters 2014 wert gewesen wäre. Nee, wirklich nicht.
Nee, das ist das, was die Marke Ghostbusters in 80er Jahren irgendwann mal wert gewesen ist. Das ist eine Weile her. Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein kleines Treten in Richtung der beiden anderen Filmemacher, die seitdem was gemacht haben. Also nach dem Motto, die haben die Marke ein bisschen nach unten gedrückt. Ne?
Ja, das Ding ist, also was ich so als Essenz aus dem Video rausgenommen habe, ist halt wirklich, guckt mal, wie geil meine Idee gewesen wäre. Aber was Jason und Gil gemacht haben, ist ja schon nicht so toll, oder? Ja, das war erfolgreich, ja. Aber, also, geil ist das. Die haben ja auch schon von mir geklaut, ne? So, das ist so die Essenz.
Es hat mich ein bisschen gewundert, dass er tatsächlich so ein bisschen gegen die Reboot-Hasser getreten hat. Mit diesen Einspielern, die immer kamen. Wo da dieser Meme zu sehen, oder dieser Mensch zu sehen ist, der sagt, oh, die Feministen übernehmen die Welt und ich bin eine männliche Jungfrau und so. Ja. Also, das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass er auf den Film noch, oder dass er da irgendwie auf die Kritik noch eher einsteigt und da mit dabei ist, ja. Weil das ja auch eher der Film war, der unmittelbar kam, als er halt fast am Zuge war.
Ja, hätte ich auch fast mit gerechnet, aber wie gesagt, ich fand schon ein bisschen absurd. Also es wirkt halt wirklich wie so ein kleines Kind, das halt beleidigt ist, weil keine Ahnung, irgendwie ein Kind aus der Nachbarschaft das coolere Spielzeug geschenkt bekommen hat.
Es mag sein, ne?
Weiß ich nicht. Ich finde es schwierig. Es ist ja auch alles immer eine Geschmacksfrage. Gibt ja auch Leute, wie gesagt, die sagen, hey, die Richtung, die das Franchise gerade nimmt, gefällt mir nicht so. Ist ja vollkommen legitim so. Es muss einem ja nicht immer alles gefallen. Aber es ist halt auch schon schwierig, wenn man sich selber so abfeiert und halt auch so in dem Video auch so hervorstellt, dass man ja selber so ein Experte ist und man weiß ja, was gut ist, so, ne, und und irgendwie im Filmgeschäft geht's nur noch darum, bei Franchise-Geschichten den Status quo nicht kaputt zu machen. Ja, und was machst du, den Status quo aufrechterhalten, indem man halt einfach exakt das Gleiche macht, was halt schon mal gemacht worden ist, nur indem dass du es halt aufbläst. So, das ist halt nicht innovativ.
Genau.
Keine Ahnung. Genau. Da braucht man sich dann auch irgendwie nicht abfeiern und dann gegen Leute schießen, die vielleicht auch nicht unbedingt innovativer waren, aber vielleicht einfach ein bisschen mehr Finesse bewiesen haben. So, weiß ich nicht.
Absolut. Ein schönes Abschlusswort. Denn ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Internet wieder abschmiert.
Ja gut, dann ich habe ein Brötchen.
Nicht, dass das muss jetzt in den letzten Minuten nochmal passieren muss. Das muss ja nicht sein. Also würde ich sagen, wir bringen das hier zum Ende.
Ja, also Pitch ist ja.
Pitch ist besprochen. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, interessiert die uns. Schreibt es in die Kommentare wie immer.
Ja, die Leute werden schreiben, boah, Alter, das war so durcheinander, was ihr hier gebracht habt. Ihr seid so hin und her gesprungen. Ich habe nichts gerafft von diesem Pitch.
Ich glaube, wenn man zugehört hat, konnte man es ein bisschen nachvollziehen.
Ansonsten, wie gesagt, guckt euch das ruhig an. Das Video gibt's bei YouTube. Ihr könnt auf ghostbusters-deutschland.de gehen. Bei dem passenden Artikel ist das Video auch verlinkt. Und das könnt ihr euch auch mit Untertiteln angucken. Dann versteht man das auch ganz gut.
Ja, richtig.
Ja.
Macht das. Ja.
Gut. Timo.
Und dann hört euch diesen Podcast nochmal an, weil ihr dann noch mehr damit anfangen könnt.
So ist es. Timo. Ich muss ja aber auch sagen, das Chaos heute passt auch ein bisschen zum Cover, oder? Von der Folge heute, oder?
Ja. Absolut.
Ja, ja. Okay, gut. Wir sind durch. In dem Sinne, ich bedanke mich wieder. Wir bedanken uns bei allen Leuten, die zugehört haben. und das hier ertragen haben. Zwei alte weiße Männer erzählen von früher. Das sage ich jetzt immer. Und ja, wäre schön, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr ein paar Groschen über habt, schaut doch mal bei Patreon vorbei. Da kann man uns auch supporten. Ja, Link in der Beschreibung. Und bis dahin verabschieden wir uns. 3, 2, 1. Tschüss.